Diese Versammlung wird ein bisschen eine andere Versammlung sein, als die, die wir normalerweise haben. Fast jedes Mal, wenn wir zusammenkommen hier, dann ist da auch eine Versammlung oder eine Versammlung für das Beten für die Kranken und also für physische Not. Und die Betonung liegt dann da drauf. Aber heute Abend fangen wir diese Versammlung an für die Heilung der Seele, Geist des Menschen. Wie es auch sei, so der Herr will, Sonntagmorgen, also am Sonntag, in der Sonntagsschule am Sonntagmorgen, dann werden wir beten für die Kranken und eine normale Gebetslinie haben für Heilung am Sonntagmorgen, so der Herr will. Aber an dieser Wocheabenden sind wir sehr gedrungen, jetzt zu reden von den ewigen Dingen für die Seele. Und nun wissen, dass wenn ein Körper geheilt ist, dadurch werden wir alle glücklich. Weil wir wissen, dass ausdrücklich zeigt, dass unser Gott die Krankheit. Aber diese kranke Person, wenn sie lang genug lebt, vielleicht wird sie dann wieder krank. Vielleicht sogar mit derselben Krankheit, wovon sie schon mal geheilt wurden. Aber das nimmt die Heilung trotzdem nicht weg. Der Arzt gibt zum Beispiel eine Medizin gegen Lungenentzündung und vielleicht zwei Tage später werden sie sterben an Lungenentzündung, nachdem er schon gesund erklärt worden war. Aber es schlug eben wieder zu. Aber wenn die Seele geheilt ist, ja, dann hast du ewiges Leben. Und ich glaube, dass wir so nahe am Kommen des Herrn sind, dass es uns geziemt, alles zu tun, was in unseren Möglichkeiten liegt, um jede Seele in das Königreich Gottes hineinzubringen und das Königreich zu den Leuten zu bringen, auf dass wir geheilt werden möchten nach unserem Geist. Und ich glaube, dass der Leib Jesu ist der krankeste Körper, den ich kenne. Das ist der Körper, das ist der geistliche Körper Christi, das ist der kränkeste Körper, den ich kenne auf Erde. Und nun, wir planen nicht, euch allzu lange zu halten heute Abend, weil am ersten Abend haben wir nicht genug Platz für unsere geliebten Freunde. Und wir planen auch eine neue Gemeinde, neue Kirche zu bauen. Eine große Tabernakel, gerade hier auf demselben Grundstück, wann oder wie der Herr es führen möge. Aber soweit wir wissen, wird es wieder hier sein. Und nun, wir haben die Versammlung bekannt gemacht, also Mittwoch bis Sonntag. Und dann am Sonntag, dann schließt es damit ab mit einem Weihnachtsurlaub oder Weihnachtstagen. Und so der Herr will, oder wenn der Herr sagt, dass wir aufhören sollen, das wird dann auch die Zeit sein, dass wir aufhören. Wir wissen einfach nicht, wo es alles auf hinauslaufen wird, wie das Resultat sein wird. Aber wir glauben, dass die Menschen hier in der Tabernakel und auch unsere Schwesterngemeinde, die eine davon ist der Heiligkeitstabernakel in Utica mit Bruder Grimm Schnelling als Prediger und in New Albany, wo Bruder Junior Jackson Prediger ist und auch hier auf der Hauptstraße, wo Bruder Rudell der Prediger ist. Wir sind also die Schwesterngemeinde von dieser Tabernakel. Wir versuchen, unsere Menschen in eine bessere Gemeinschaft mit Christus zu führen. Das ist unser Ziel. So habe ich dieses ausgewählt und dieses zu lesen und zu lehren für die nächsten paar Abenden. Also heute Abend möchte ich sprechen von dem Thema, was ist der Heilige Geist? Morgen Abend möchte ich sprechen, wozu wurde der Heilige Geist gegeben? Und am Freitagabend, und ich möchte nicht, dass es am Freitagabend aufgenommen wird, das Tonband, heißt es, wie bekomme ich den Heiligen Geist? Und wie weiß ich, dass ich ihn habe? Und dann, wir werden einfach es lassen und sehen, wie der Herr uns führt am Sonnabend und Sonntag. Am Sonntagmorgen eine Heilungsversammlung und dann noch eine evangelistische Versammlung am Sonntagabend. Und nun, wir möchten, dass ein jedermann weiß, also ich weiß, dass die Tonbandgeräte laufen in dem Raum hinter uns, und wir möchten dieses sagen. Nun, in diese Versammlungen mit einem evangelistischen Stil haben wir Menschen von verschiedenen Denominationskirchen, also die gelehrt worden sind in ihrer eigenen Glaubenssphäre. Ein jeder. Und das ist schon richtig. Und ich möchte nie daran schuldig sein, dass ich Uneinigkeit gesät habe zwischen den Brüdern. Und da in den Versammlungen, also predige ich einfach die große evangelistische Wahrheit der Schrift. Woran diese Brüder, die diese Versammlung von mir unterstützen, auch glauben. Aber hier in der Tabernakel, da möchte ich reden, das, was ich glaube. Und deshalb, wenn ihr es nicht versteht, dann möchte ich mich sehr freuen, wenn ihr einen kleinen Zettel schreibt oder einen Brief, worin ihr mir eine Frage stellt, woran oder warum wir diese Sohn so glauben. Und ich werde mich freuen, diese Versuche auszulegen an euch so best, so gut wie ich nur kann. Und ihr wisst, jede Gemeinde, also wenn ihr keine Lehrer habt, dann seid ihr überhaupt keine Kirche. Man hat einfach etwas zu haben, wofür man sich einsetzt. Einige Prinzipien, wo man einfach am Fest hält. Und ohne Rücksicht darauf, auf der Mitgliedschaft von dieser Person oder wie diese Denomination, wozu sie gehören, sein möge, wenn diese Person geboren ist von dem Geiste Gottes, oh, das ist es, mein Bruder und Schwester, ohne Rücksicht, also wir mögen vielleicht andere Meinung sein, vielleicht zu schlimmen Bezug auf Dinge, wie es Osten vom Westen ist, aber dann sind wir immerhin Brüder. Und ich möchte nichts anderes tun, als versuchen, jene Brüder zu helfen, zu einem näheren oder zu einem näheren, besseren Gang mit Christus. Und ich glaube, dass jeder wahre Christ würde genau das Gleiche mit mir im Sinne haben. Und nun, ich habe diese Tabernakel gefragt. Nun, ich möchte den Anfang hier nicht allzu sehr in der Länge ziehen. Und ich möchte hier jetzt mit anfangen. Und ich möchte euch fragen, dass ihr jede Brücke hinter euch verbrennt. Und dass ihr jede Sünde jetzt in Ordnung macht. Auf dass wir hier hineingehen können mit allem, was in unserem Herzen ist und in unserem Leben. Wir müssen hierher kommen mit dem alleinigen Ziel, unsere Seele fertig zu bekommen für das Kommen des Herrn. Und für kein anderes Ziel. Und so wie ich schon gesagt habe, dass vielleicht könnte sein, dass ich etwas sage, was vielleicht ein bisschen in Widerspruch ist mit etwas anderes, aber mit der Art und Weise, wie Sie es glauben. Aber ich bin nicht hergekommen, um Streitfragen aufzuwerfen, seht ihr? Wir sind hierher gekommen, um uns bereit zu machen für das Kommen des Herrn. Und ich denke, dass diese kleine Gruppe, also ich habe hier einige Brüder auf Besuch und ich weiß, sie sind von verschiedenen Städten und wir sind sehr glücklich, dass sie hier unter uns sind und ohne Zweifel sind sie hier auch in der Versammlung und da sind noch andere von außerhalb der Stadt und von den kleinen umliegenden Städten hier. Wir sind glücklich, dass ihr unter uns seid. Und so, wir schätzen es, dass ihr uns so liebt, dass ihr hierher gekommen seid, um die Dinge zu hören. Also Gott möge euch mit den reichsten Schätzen Gottes nach Hause schicken, mein Bruder und Schwester, die er in deinem Herzen gießen kann. Und das ist mein Gebet. Und nun, diese kleine Tabernakel, ich glaube, dass es hier eine von den feinsten Leuten gibt, wovon ich glaube, dass die auf Erde gibt. Die gehe hier in diese Tabernakel. Ich habe aber nie gesagt, dass es alle feinste Leute sind. Ich sagte, dass einige von den feinsten von der Erde hier in diese Tabernakel gehen. Aber wenn ich jedes Mal zurückkomme von Versammlung zu Versammlung, dann sehe ich hier in diesem Tabernakel eine große Not. Eine große Not ist hier drin. Und das ist nach einer Füllung oder einer Zuweihung, ein tieferes Leben, ein näheres Gehen mit Gott. Und ich habe hier denen versprochen, es zu tun, also diese Versammlung für sie abzuhalten. Und wir sind so froh, euch hineinzubringen in der Gemeinschaft, die Gemeinschaft um das Wort Gottes, wie wir es hier lehren und versuchen nach vorne zu bringen. Und nun, die ersten drei Abenden, da werden wir nicht ein Thema nehmen, um von zu predigen, aber eine Botschaft, die wir lehren von den Worten Gottes aus. Und nun, denn ich möchte niemand etwas fragen, zu tun, was ich selber nicht tue. Und in dieser Woche ist es wirklich ein vollständiges Golgatha für mich gewesen. Ich bin so nah heran gewesen, so nahe an eine Verdunkelung oder am Ende, ein Blackout ist es Englisch, ein Bewusstloswerden, also dass es gar nichts mehr gibt. So möchte ich vielleicht sagen, ihr sagt das noch dazu, bis dass ich fast außer mir selber war. Aber ich habe jeden Wille in mir vollständig ihm übergeben. Alles, wovon ich nur weiß, habe ich den Herrn übergeben. Und an einem Abend, es war ungefähr um Mitternacht herum, meine Frau und ich, wir saßen noch auf, wir beteten und wir redeten zu dem Herrn über unsere kleine Fußbank und vor uns zwei geöffnete Bibeln. Und wir weiten uns selber am neuen Gott zu, für einen vollständigen Dienst. Und wir haben auch unsere Wille, unsere eigenen Wille ihm übergeben. Und alles und jede negative Gedanke, um den Herrn Jesus zu dienen. Und ich vertraue, dass das auch euer Haltung sein wird und dass ihr auch das Gleiche getan habt. Dann, wenn wir dann hierher kommen heute Abend, dann kommen wir hier auf heilige Boden unter Menschen, die beten, die fasten, die alles wieder in Ordnung machen oder alles wieder erstatten und die sich fertig machen oder bereit sind, um etwas zu empfangen von Gott. Und ich weiß, dass der hungrig kommt, wird nicht hungrig weggehen, aber Gott wird sie ernähren mit Brot des Lebens. Und nun, bevor wir von diesem heiligen Buch lesen, lasst uns unsere Häupter beugen jetzt für einen Augenblick des Gebets und wir beten alle mit. Herr, da ist schon Gebet geopfert worden an dieser Stätte heute Abend und es hat gegeben, die Gesänge von Zion sind gesungen worden durch deine Kinder und ihre Herzen sind erhoben worden. Und wir sind hierher gekommen, um uns selber am neuen Dir zu weihen, dich anzubeten aus dem Tief unserer Seele. Und wir möchten dich daran erinnern, Herr, dass du gesagt hast, dass als du damals saßt auf den Bergen und deine Jünger lehrtest, gesegnet sind sie, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, denn sie werden gefüllt werden. Das hast du verheißen, Herr. Und nun kommen wir heute Abend mit geöffneten Herzen. Wir kommen hungrig und durstig und wir wissen, dass du deine Verheißung halten wirst. Und wir versuchen jetzt, die geheiligten Seiten von dieser Bibel zu öffnen, um von der Inhalt zu lesen. Möge der Heilige Geist also es alles bringe zu jedem Herzen. Und möge der Same jetzt tief hineinfallen, mit reichem Glauben, das reiche Glaube hervorbringen wird jede Verheißung, die das Wort gegeben hat. Höre uns, Herr, und reinige uns und stelle uns auf die Probe. Und wenn es etwas Unreines gibt über uns oder an uns, Herr, irgendeine unbekannte Sünde, etwas, was nicht richtig ist, dann offenbare es uns jetzt, Herr. Oh, wir wandeln gerade, wir wandeln in einem Ort geradeaus und wir tun es. Denn wir sind uns ganz klar darüber, dass wir leben in den Schatten vom Kommen des Herrn Jesus. Und wir sind, oh heiliger Gott, wir sind gekommen in den Schatten hinein von dir, von deiner Gerechtigkeit heute Abend. Und wir flehen um eine neue Zuweihung und eine neue Heiligung und eine Erfüllung des Geistes, des Heiligen Geistes in unserem Leben. Nun wir so überall sehen, wie die Erweckungsfeuer abnehmen, oh, lasset uns Holz werfen auf den Wort, dass es wieder neues Feuer entzünden möchte, dass unsere Herzen erfüllt werden mit Eifer. Heilige uns, Herr, durch dein teures Wort und dein Blut. Und deine Gnade flehen wir an. Und deine Gnade, das flehen wir. Und dir sei alle Dank und Preis. O nimm alle Vorurteile von unserem Herzen. Reinige uns, o Herr. Gib uns reine Herzen, reine Hände und ein sauberes Gedankenwelt, dass wir hinein mögen kommen in den Heiligtum Abend an Abend. Und dass wir uns erfreuen und erfüllt sind mit deinem Geist, das fragen wir im Namen Jesu für seine Sache. Amen. Ich möchte jetzt von dem Wort lesen und inzwischen möchte ich euch fragen, eure Bibel zu bringen, eure Bleistifte, euer Papier für die Schrift zu stellen. Und wenn ihr das so wünscht, das würde ganz fein sein. Und während ihr jetzt das 7. Kapitel von Apostelgeschichte anfängt und das, um die Frage zu beantworten oder anzufangen mit dem Beantworten der Frage, die heißt, was ist der Heilige Geist? Und es gibt nichts auf Erde, was der Satan schlagen wird. Es gibt nichts auf Erden, was der Satan so schlagen wird wie das Wort Gottes. Jesus hat es angewandt in seinem Kampf. Er sagte, es steht geschrieben. Und heute Morgen, während wir jetzt zuhören, also ein paar Tage her, bei einer Radiosendung, und die schien da sagen zu mögen, dass die Schöpfung nur hergekommen ist, von Asche, die zusammengeblasen wurde oder zusammen explodiert wurde und irgendein Phosphat und ein paar Chemikalien von der Erde und dann schuf der warme Strahle der Sonne ein Keim des Lebens und brachte das Leben heraus. Nun, wie lächerlich, wenn man doch weiß, dass gerade im Sonnenschein jeder Keim des Lebens tötet. Lege diese nur mal im Sonnenschein und ein Keim, und es wird sofort getötet werden. So etwas gibt es nicht. Aber Satan versuchte mich da zu schlagen. Und nachdem ich die kleine Rebecca zur Schule gebracht hatte heute Morgen, und ich auf dem Wege zurück war, schaltete ich nochmal das Radio an. Und ich dachte, ich möchte mich doch ein bisschen darin vertiefen. Aber ich drehte es einfach dann wieder ab, wenn ich es richtig übersetze. Und wenn ich ging dann fuhr auf der Straße und Satan sagte zu mir, er sagte, weißt du, dass dieser Mensch, den du Jesus nennst, war genau wie ein anderer Mensch, also ein Mann von seinem Tag, wenn ich es richtig übersetze. Genauso einer wie Billy Graham oder Oral Roberts. Er war einfach ein Mensch, der anfing, einige Leute um sich zu sammeln. Und dann fingen sie an zu sagen, er ist ein großer Mann. Und dann nach einer Zeit wurde er noch größer und dann wurde ein Gott für sie. Und nun hat sich das über die ganze Welt verbreitet, seitdem er gestorben ist, und das ist alles. Und ich dachte, wie bist du doch ein Lügner? Und dann schaltete ich ab, als ich den Graham Street überquerte, und ich sagte, Satan, das bist du, du redest zu meinem Gewissen. Und ich möchte dir mal etwas fragen. Wer war es, von dem die Hebräer Propheten gesprochen haben, dass der kommen sollte? Wer war der gesalbte Messias? Was war denn auf diese Männer, die ihn schon vorausgesehen haben, sein Leben schon vorausgesagt haben, tausende Jahre bevor er hierher kam? Wer war es, der das genau bis auf den Buchstabe vorausgesagt hat? Und als er dann kam, dann sagte sie, er wurde gerechnet unter den Übertretern. Und das war er auch. Und er war verwundet um unsere Übertretung. Das war er auch. Und sein Grab war bei dem Reichen. Aber er stand und er würde aufstehen am dritten Tage und er tat es auch. Und dann verhieß er den Heiligen Geist und ich habe es empfangen. So, du tust gut daran, dass du davon weggehst, weil es steht geschrieben in den Worten. Und jedes Wort ist die Wahrheit. Und dann ging er von mir weg. Ich gab ihm einfach das Wort und das schafft es. Er kann nicht stehen, er kann das Wort nicht vertragen, denn es ist inspiriert. Also lasst uns jetzt anfangen zu lesen, im 7. Kapitel von der Apostelgeschichte. Und da lesen wir in Vers 1. Der Hohepriester aber sprach, ist denn dieses also? Er aber sprach, Brüder und Väter, höret, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, gehe aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Lande der Chaldäer und wohnte in Haran, und von da übersiedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land, in welchem ihr jetzt wohnet. Und er gab ihm kein Erbe darin, auch nicht ein Fußbreit. Und er verhieß es ihm zum Besitztum zu geben und seinem Samen nach ihm, als er kein Kind hatte. Gott aber sprach also, sein Same wird ein Fremdling sein in fremdem Lande, und man wird ihn knechten und misshandeln 400 Jahre. Und die Nation, welche sie dienen werde, werde ich richten, sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir dienen an diesem Ort. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung, und also zeigte er den Isaak, und beschnitt ihn am achten Tage, und Isaak den Jakob, und Jakob die 12 Patriarchen, bis so weit. Von dieser Stelle aus wünschen wir an unserem Thema heranzugeben, wovon ich denke, dass es für heute ein außergewöhnliches Thema ist, nämlich, was ist der Heilige Geist? Ja, was ist es? Und nun, der Grund, dass ich dieses Thema genommen habe und auch in diese Themen genommen habe und auch in dieser Reihenfolge, also du kannst nicht herkommen, um den Heiligen Geist zu empfangen, es sei denn, dass du auch weißt, was es ist. Du kannst es nicht empfangen, wenn du weißt, was ist. Es sei denn, dass du auch glaubst, dass es dir gegeben ist und dass es für dich ist. Und dann kannst du nicht wissen, ob du es bekommen hast oder nicht, es sei denn, du weißt, wie die Ergebnisse sind, die es bringt. So, wenn du weißt, was es ist und für wen es ist und was die Handlung ist, die es bringt, wenn es kommt, dann wirst du auch wissen, was du bekommen hast, wenn du es bekommst. Seht ihr? Also das erledigt die Sache, das macht die Sache fest. Ich sprach gerade zu unserem Bruder Jeffries heute. Und er sagte, also ich möchte so gerne in der Versammlung sein heute Abend, aber ich werde morgen Abend dann da sein. Er wusste nämlich nicht, dass eine Versammlung im Gange war. Und weil wir haben es nicht richtig hier bekannt gegeben. Einige von denen, also Bruder Leo und die anderen, die schrieben an einige von unseren Freunden und sagten es denen außerhalb der Stadt. Gut, weil wir eben auch nicht genug Platz haben. Nun, ich sagte Bruder Jeffries, wenn du mich hinsenden würdest zu einer von deinen Ölquellen, um sie einzuschalten, nun, ich weiß nichts davon und es könnte sein, dass ich sie explodieren lasse. Es könnte sein, dass ich den falschen Schlüssel umdrehe, falsche Motor starte. Also, ich habe immerhin erst zu wissen, bevor ich es tue. Also, ich habe immer zu wissen, es gewusst wie, bevor ich es tue. Und so ist es auch mit dem Empfangen des Heiligen Geistes. Du hast eben zu wissen, wozu du gekommen bist oder wofür du kommst und wie du es empfängst und was es ist. Und nun, zuerst, der Heilige Geist ist verheißen worden. Oh, wir könnten dafür 10 Wochen könnten wir da mit durchbringen und nie, also, und in den 10 Wochen nur noch die Hauptsache durchnehmen von diesem Thema, was ist der Heilige Geist. Aber das Erste, und ich möchte so tief darauf reingehen, dass ihr einen Umriss von der Sache heute Abend bekommt. Also, und dann werden wir sehen, ob darauf noch einige Fragen folgen. Also, wie viele hier haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen? Sind getauft worden mit dem Heiligen Geist? Hebt eure Hände. Oh, wisst ihr, ihr habt, also schau nur die Hände an. Nun, ich möchte von dem Heiligen Geist reden, als sei es ein Zeichen. Als sei es ein Zeichen, als ein Zeichen. Also, für ein Zeichen. Und wir sind uns klar darüber, dass alle Verheißungen uns gegeben sind durch, also Abraham war der Vater der Verheißung, weil Gott gab dem Abraham die Verheißung und seinem Samen nach ihm. Die Verheißung wurde gemacht an Abraham und an seinem Samen. Und dieses Zeichen ist an ein Bundesvolk. Und nun, es gibt einen ungeheuren Unterschied zwischen nur ein Christ und ein Christ erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und nun werden wir jetzt dieses aus der Schrift holen und es genau die richtige Stellung geben in die Schrift, in der Schrift. Also erstmal, es gibt einen Christ, der bekennt, ein Christ zu sein. Aber wenn dieser Christ noch nicht erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, dann ist er nur in dem Prozess, ein Christ zu werden, seht ihr, oder zu sein. Er hat bekannt und er glaubt es. Und er wirkt dorthin. Aber Gott hat ihm noch nicht diesen Geist gegeben von seinem Heiligen Geist. Er hat noch nicht das Ziel bei Gott erreicht oder mit Gott erreicht, dass Gott ihn anerkennt. Weil Gott machte einen Bund mit Abraham, nachdem er Abraham gerufen hatte, was ein Beispiel ist von dem Rufen von dem Gläubigen heutzutage. Er rief Abraham und zog Abraham aus seinem Lande heraus und er ging hinein in ein fremdes Land, um unter fremde Leute zu wohnen. Und das ist ein Typ davon, wenn Gott einen Menschen ruft, dann hört er auf mit seiner Gemeinheit, er bekehrt sich von seiner, er bekehrt oder bereut oder tut Buße von seiner Sünde. Und dann kehrt er seine Menge, die Menschen, wo er unter war, der Rücke zu und lebt jetzt unter eine neue Menge, unter eine neue Art von Leute. Und dann, nachdem Gott Abraham Treue erfunden hatte an der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, nämlich, dass er noch ein Kind haben sollte und dass durch dieses Kind die ganze Erde gesegnet sein würde, dann bestätigte Gott sein Glaube, indem er ihm ein Zeichen gab. Und das war das Zeichen der Beschneidung. Und Beschneidung ist ein Typ des Heiligen Geistes. Genau wie wir es in den Versen von diesem Kapitel gesehen haben, die wir gerade gelesen haben. Und wenn ihr es vielleicht aufschreiben möchtet, also Stephanus sagte im 51. Vers, da heißt es, ihr Halbstarrige und Unbeschnittene an Herz und Ohren, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geiste, wie euer Väter, so auch ihr. Die Beschneidung ist ein Typ des Heiligen Geistes. Und Gott gab Abraham, also die Beschneidung, das Beschneidungszeichen, nachdem er Gott angenommen hatte, auf seine Verheißung hin und ging hinaus, in einem fremden Land. Seht ihr, es war ein Zeichen. Und alle seine Kinder und seinen Samen nach ihm sollte dieses Zeichen an ihrem Fleisch haben, weil es war eine, und das ist schwer zu übersetzen, es war, im Grunde heißt es, eine Ortsbestimmung. Und wohl im geistlichen Sinne, nicht, wenn ich beschnitten bin, dann habe ich eine Ortsbestimmung im Bundesvolk. Der Heilige Geist jetzt empfangen, ist auch eine Ortsbestimmung, nämlich innerhalb des Leibes sein. Und, aber das ist eine Nebenbedeutung von dem Wort. Also, und alle seine Kinder und seine Samen nach ihm sollten dieses Zeichen in ihrem Fleisch haben, weil sie waren zur Seite gestellt. So übersetze ich es jetzt, nicht? Aber das sitzt in dem Wort auch noch die Ortsbestimmung. Sie hatte eine andere Ortsbestimmung. Und sie waren jetzt getrennt von allen anderen Leuten. Seht ihr, das steht auch, zur Seite stellen steht da drin, aber auch die Ortsbestimmung. Diese Zeichen von der Beschneidung. Und das ist, was Gott heute gebraucht. Es ist ein Zeichen der Beschneidung des Herzens, der Heiligen Geist, der Gottes Gemeinde getrennt sein lässt, von alle anderen Glaubensbekenntnisse, Glauben und Dimensionen, also sie sind alle in ihrer Arten von Denominationen, aber doch sind sie ein getrenntes Volk. Das ist also durch den Heiligen Geist. Und nun, lasst mich nur 2 Minuten zu einem Menschen reden. Und ich kann euch schon sagen, ob ihr den Heiligen Geist empfangen habt oder nicht. So könnt ihr das auch. Denn es trennt sie. Es ist ein Mahlzeichen. Es ist ein Zeichen. Der Heilige Geist ist ein Zeichen. Want jedes kind dat die besnijding verweigert im Alten Testament, was also ein Vorschatten von dem Heiligen Geist ist, wurde abgeschnitten von unserem Volk. Er konnte dann keine Gemeinschaft mehr haben mit der Rest von der Versammlung, wenn er es verweigerte, sich beschneiden zu lassen. Nun, wende das auf heute an. Eine Person, die sich verweigert, den Heiligen Geist zu empfangen, kann keine Gemeinschaft haben unter die, die den Heiligen Geist haben. Das kann einfach nicht sein. Ihr habt einfach die Natur davon zu haben. Ein bisschen frei übersetzt, aber ich weiß auch nicht wann. Gut, meine Mutter hat immer schon gesagt, also Vögel mit gleichen Gefieder, die fliegen miteinander. Nun, dieses ist ein alter Spruch, aber es ist ein wahrer Spruch. Und du siehst auch nirgends, dass die Tauben zusammentun mit den Krähen. Ihre Kost ist schon anders, ihre Gewohnheiten sind anders, ihre Wünsche sind anders. Und so ist es auch mit der Welt und mit einem Christ. Wenn du beschnitten worden bist durch den Heiligen Geist, dann bedeutet das, dass ein Fleisch abgeschnitten worden ist. Beschneidung konnte nur beim Männlichen stattfinden. Aber wenn die Frau verheiratet war oder ist mit dem Mann, dann ist sie ja ein Teil von ihm. Und so ist sie beschnitten mit ihm. Du erinnerst dich vielleicht in Timotheus, wo es heißt, also, wir werden das mal lesen, das ist in 1. Timotheus 2, Vers 15. Da heißt es in Vers 15, sie wird aber gerettet werden in Kindesnöten, wenn sie bleiben in Glaube und Liebe und Heiligkeit und Sittsamkeit. Nun Beschneidung. Ihr wisst, wenn Sarah lachte im Zelt hinter der Botschaft von dem Engel. Nein, und Sarah lachte die Botschaft des Engels im Zelt hinter ihm aus. Als er sagte, Abraham, nun, er wusste nicht, wer er war ein Fremdling, wo ist deine Frau Sarah? Und wie wusste er, dass er überhaupt eine Frau hatte? Und als Jesus sagte, so wie es in den Tagen von Lot ist, so wird es auch sein, im Kommen vom Sohn des Menschen. Bedenke, diese Zeichen wurden nicht in Sodom und Gomorra gezeigt oder getan, in der Welt also, wo die Religionen sind, aber sie wurde vollzogen, das Zeichen, an den Auserwählten, die Herausgerufenen. Und Abraham wurde herausgerufen. Und das Wort Kirche bedeutet herausgerufene, getrennt. Wie Abraham auch sich selber trennte, denn er war beschnitten worden. Und dann, als Sarah da diese Botschaft von dem Engel auslachte, oh Gott, hätte sie umbringen können, gleich auf der Stelle. Aber er konnte eben Sarah nicht angreifen, ohne Abraham auch mit anzugreifen, weil die zwei waren eins. Sie war ein Teil von ihm, denn ihr seid nicht mehr zwei, aber eins. So, Beschneidung, also der Heilige Geist heutzutage, beschneidet das Herz. Und es ist ein Zeichen. Es ist ein gegebenes Zeichen. Irgendjemand sagte vor einiger Zeit, ich möchte dieses nur wiederholen, nicht als ein Witz, weil es ist die Wahrheit, aber es hört sich an wie ein Witz, so wie ich schon oft gesagt habe, dies ist nicht die Stätte, wo man Witze erzählen soll. Aber da war ein kleiner Deutscher an der Westküste, wo wir gerade gewesen sind, und er empfing den Heiligen Geist. Und er ging die Straße herunter und er ging dann ein kleines Stückchen auf der Straße und dann hob er seine Hände auf und sprach in Zunge und dann rannte er und dann sprang er und dann jubelte er wieder. Also, und er benahm sich einfach so weiter. Und sein Chef sagte zu ihm, wo bist du denn gewesen? Also, na, ich mag diese Städte, wo er gewesen ist, aber er sagte, du musst doch wohl da bei diese Verrückte da gewesen sein. Nun kommt leider ein Wortspiel. Also, er sagte, ja, denkst du, dass ihr dann die Verrückte sind? Er sagt, ganz gewiss seid ihr das. Er sagte, nun, preis dem Herrn für diese Verrückte. Er sagte, weißt du was? Diese Verrückte, die spielen eine ganz große Rolle. Er sagte zum Beispiel, und nun kann ich es nicht mehr weiter übersetzen, weil das Wort für verrückt, das bedeutet auch der Mutter von einer Schraube. Ins Englisch, das gleiche Wort. Und nun sagte, die spielen eine große Rolle, zum Beispiel im Auto. Ne? Er sagte, wenn du alle Mutter da rausnimmst, dann hast du nichts als einen Haufen Schrott. Also, so, das ist genau richtig. Also, das kann man bei uns nicht übersetzen, so nicht. Du bist einfach anders, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und die Gedankenwelt oder die Leute der Welt, das Denken der Welt, so ist richtig, das Denken der Welt liebt dich nicht mehr, mag dich nicht. Sie sind gegen dich. Und sie wollen überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Du bist nämlich geboren von einer anderen Welt. Und so bist du genauso viel Fremdling wie, also du bist zehnmal mehr Fremdling darin, nicht unter der Welt, als wenn du zu den abgelegensten Gegenden von Afrika fliegen würdest. Du bist einfach anders, wenn der Heilige Geist kommt. Es ist ein Zeichen, es ist ein Mahlzeichen unter den Menschen. Und nun, du sagst dann, Bruder Branham, das Zeichen von der Beschneidung wurde dem Abraham gegeben, das ist wahr, und an seinem Samen, jawohl, das ist richtig. Nun, dann wollen wir jetzt mal aufschlagen, das dritte Kapitel von Galater, 29. Vers, und dann wollen wir mal sehen, wie das auf uns anzuwenden ist, Galater 3, 29. Wir wollen dann mal nur sehen, ob diese Beschneidung auch anzuwenden ist auf einem Heiden. Wenn wir beschnitten sind, was wir wenn wir Heiden sind, was wir also durch natürliche Geburt sind. Nun erst, also wir möchten erst mal lesen in Vers 16. Vers 16, dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt, also Abraham und seinem Samen. Und er sagte nicht, und den Samen, wie jede andere Art, sagt Branham, so wie man sagt, ich bin auch Abrahams Samen. Nein, den Samen Abrahams, also nicht mehr Zahl, und dann geht es in der Bibel weiter, als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, welche Christus ist, brennen dann. Christus war der Same Abrahams. Glaubt ihr das? Gut. Nun lasst uns jetzt das Vers 28 und 29 noch lesen. Und da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freie, da ist nicht Mann und Weib, denn ihr alle seid einer in Christo Jesu. Wenn ihr aber Christen seid, so seid ihr denn Abrahams Same und nach Verheißung seid ihr Erbe. Ja, wie nehmen wir Abrahams Samen auf uns oder an, wie man sagen soll, durch in Christus zu sein, dann sind wir Abrahams Samen. Und was war der Same Abrahams? Oder könnte hier vielleicht zu Römer 4 und noch andere Stelle gehen. Aber Abraham empfing die Verheißung nie, während er beschnitten war. Also um zu zeigen, dass die Beschneidung nur ein Typ ist, er empfing die Verheißung, bevor er beschnitten war. Und das war ein Typ von der Anerkennung seines Glaubens, den er hatte, bevor er beschnitten worden war. Nun, wenn wir in Christus sind, dann werden wir Abrahams Samen und sind Miterbe Christi. Deshalb, unwichtig ist nicht zur Sache, wer wir sind, Jude oder Heiden, der Same Abrahams hat den Glaube Abrahams. Nämlich dieser Glaube, der Gott nimmt bei seinem Wort. Ohne Rücksicht darauf, wie unsinnig es scheint, wie ungewöhnlich die Handlung ist, wie eigenartig es dich macht. Du nimmst Gott bei seinem Wort, ohne Rücksicht auf irgendetwas. Abraham war 75 Jahre alt und Sarah war 65 und nahm Gott bei seinem Wort. Und er nannte was da gegenstand, alles was im Widerspruch war mit seinem Glaube, sagte er, fasste er auf, als ob es nicht da war. Ganz frei übersetzt nach Römer 4, Vers 18. Nicht? Also alles, was im Widerspruch damit war, mit diesem Wort Gottes, betrachtete er als einfach nicht anwesend. Das ist ja prima. Und was denkst du wohl von diesen Ärzten in dem Tag, was denkst du auch von diesen Menschen, was die gedacht haben, als sie diese alte, 75er alte Mann sahen, die da rumging und Gott pries, weil er noch ein Baby bekommen würde bei seiner Frau, und sie ist 65 Jahre alt, ungefähr 25 Jahre verehrt sich wohl über die Wechseljahre hinaus. Aber ja, es lässt sich komisch benehmen, dieser Glaube von Abraham. Du nimmst dich einfach komisch, oder du benimmst dich einfach komisch durch diesen Glauben von Abraham. Und wenn du beschnitten bist von dem Heiligen Geist, dann geschieht das Gleiche oder bewirkt es das Gleiche mit dir. Es lässt dich Dinge tun, wovon du nie gedacht hättest, dass du sie tun würdest. Es lässt dich Gottes Verheißung nehmen und Gott glauben. Nun, es ist so, außer eine Verheißung und ein Zeichen ist es auch noch ein Siegel. Nun, wenn ihr vielleicht mit mir mal gehen werdet, möchtest nach Römer und ich möchte dass er erstmal zusammen mit mir aufschlägt, Epheser 4, Vers 30. Und lass es hier uns einen Augenblick lesen, Epheser 4, Vers 30. Da sagt es, nun, ihr habt ja so viele Menschen schon reden hören von verschiedenen Dingen, dass das Siegel sind. Wenn du hineingehst in eine Gemeinde, dann hast du das Siegel von der Gemeinde. Und einige Menschen sagen sogar, dass das Siegel ist, ein bestimmter Tag halten, ein Sabbattag. Das ist das Siegel Gottes. Einige von denen sagen, dass wenn wir uns als Mitglied einschreiben lassen in eine bestimmte Denomination, dann sind wir versiegelt in das Königreich Gottes, in dem Königreich Gottes. Nun, die Bibel sagt, lass das Wort von jedes Menschenkind ein Lüge sein, aber das Wort Gottes die Wahrheit. Und nun Epheser 4, Vers 30, da lesen wir Folgendes. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Nun, jetzt möchte ich ein bisschen hart in diese Sache sein und möchte es aber doch erwähnen. Nun, ihr gesetzliche Brüder, ihr müsst euch ein bisschen stiller halten jetzt. Habt ihr aber beobachtet, wie lange dieses Siegel dauert? Das Siegel dauert nicht bis zur nächsten Erweckungsversammlung. Und es dauert auch nicht bis zum nächsten Mal, dass etwas falsch läuft. Aber es dauert bis zum Tag der Erlösung. So lange bist du versiegelt. Bis auf den Tag deiner Erlösung. Wenn du zu Gott hin erlöst bist, um mit Gott zu sein. Das ist es, die Zeit, wie lange der Heilige Geist dich versiegelt hat. Nicht von Erweckung zu Erweckung, aber von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du versiegelt durch den Heiligen Geist. Das ist auch, was der Heilige Geist ist. Es ist ein Siegel Gottes, dass du Gnaden gefunden hast vor seinem Angesicht und er liebt dich und er glaubt dich und er hat sein Siegel auf dich gelegt. Was ist also ein Siegel? Ein Siegel bezeichnet oder bedeutet eine vollbrachte Arbeit, eine zu Ende geführte Arbeit. Amen. Gott hat dich gerettet, Gott hat dich geheiligt, Gott hat dich gesäubert, reingemacht und hat dir Gnade erwiesen und hat dich versiegelt. Er hat es beendet. Du bist sein Produkt bis auf den Tag von deiner Erlösung. Ein etwas Versiegeltes ist ein vollendetes Sache. Was ist der Heilige Geist? Es ist ein Zeichen. Und wir werden da etwas später noch darauf eingehen in eine andere Botschaft. Das Zeichen, wovon Paulus sprach. Die Zungen waren auch ein Zeichen für die Gläubige oder die Ungläubige, liebe Gott. Und nun beachte, aber in diesem, der Heilige Geist ist ein Zeichen. Ich meine, und der Heilige Geist ist ein Siegel. Es ist ein Zeichen, das Gott gab an seine auserwählten Kinder. Es zu verwerfen bedeutet, abgeschnitten zu werden von dem Volk. Es zu empfangen bedeutet, mit der Welt zu Ende sein und mit all den Dingen der Welt und ein Produkt sein, worauf Gott ein Siegel des Einverständnisses gedruckt hat. Ich arbeitete immer bei der Bahn, hier mit Harry Waterbury. Und wir gingen dann hin, um einen Wagen zu laden. Mein Bruder Doc stand dann zurück und half dann auch, die Wagen zu laden. Und als dann ein Wagen geladen worden war, dann ging der Inspektor durch diesen Wagen hindurch. Und wenn er etwas fand, was lose war, was also brechen könnten und fallen könnten oder etwas, was kaputt gehen könnte, dann versiegelte er den Wagen nicht, bis dass der Wagen so vollständig gepackt war, bis sie so richtig gepackt war und alles in Ordnung war, dass das Schütteln vom Fahren dieses Produkt, was an der Innenseite war, nicht ausmachen würde. Und das ist, was los ist. Wir sind nicht allzu sehr versiegelt. Wir sind zu lose in bestimmten Dingen. Wenn der Inspektor durchgeht und dein Leben inspektiert, um zu sehen, ob du nicht ein bisschen zu lose bist in bestimmten Dingen, ein bisschen zu lose in Bezug auf dein Gebetsleben, ein bisschen zu lose in Bezug auf dein Temperament, ein bisschen zu lose in Bezug auf die Zunge, in Bezug auf den Reden über andere, dann wird er den Wagen nie versiegeln. Einige schmutzige Gewohnheiten, einige schlechte Dinge, oder eine niedrige, vulgäre Gedankenwelt, er kann den Wagen nicht versiegeln. Aber wenn er alles auf seiner Stelle findet, der Inspektor, dann versiegelt er. Und niemand sollte es wagen, jenes Siegel zu öffnen, bevor der Wagen sein Ziel, seine Bestimmung, wohin er versiegelt ist, erreicht hat. Da ist es. Rühre meine Gesalbte nicht an. Und tue meinen Propheten kein Unrecht oder verletze sie nicht. Denn ich sage euch, denn wäre es Nütze, denn es wäre euch nützte, dass ein Mühlstein an sein Hals gehängt würde und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde, wenn er versucht zu ärgern oder davon abzuschütteln, eines von diesen Kleinen, die hier versiegelt worden sind. Seht ihr jetzt, was es bedeutet? Das ist, was der Heilige Geist ist. Es ist deine Versicherung. Es ist dein Schutz. Es ist dein Zeuge. Es ist dein Sieger. Es ist dein Zeichen, dass ich Himmel für den Himmel festgelegt worden bin. Dieses Zeichen für den Himmel ist schön. Also kümmere dich nicht darum, was der Teufel sagt. Ich bin für den Himmel bestimmt. Warum? Er hat mich versiegelt. Er gab es mir. Er versiegelte mich in das Königreich Gottes hinein. Und ich bin jetzt für die Herrlichkeit bestimmt. Lass die Winden wehen, lass Satan tun, was er will. Aber Gott hat mich versiegelt bis auf den Tag meiner Erlösung. Amen. Und das ist, was der Heilige Geist ist. Oh, du solltest es dir wünschen. Und ich könnte nicht weitergehen ohne das. So viel könnte man hier noch sagen, aber ich bin ganz gewiss, dass ihr wisst, wovon ich rede. Und nun auch, lasst uns aufschlagen, Johannes 14, einen Augenblick. Ich liebe einfach das Wort, es ist die Wahrheit. Nun, der Geist Gottes, der Heilige Geist, ja, was ist der Heilige Geist? Es ist der Geist von Christus in euch. Nun, bevor wir lesen, da möchte ich ein paar erläuternde Wörter hier noch sagen. Was ist der Heilige Geist? Es ist ein Sieger. Was ist der Heilige Geist? Es ist ein Bund. Was ist der Heilige Geist? Es ist ein Zeichen. Nun, was ist der Heilige Geist dann? Es ist der Geist von Jesus Christus in dir. Seht ihr? Noch eine kleine Zeit, sagt Jesus, und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich sehen. Denn ich werde bei euch sein, mit euch sein, sogar in euch, bis ans Ende der Welt. Der Geist Gottes in seiner Gemeinde. Für was? Wofür tat ihr es? Ja, dies ist schon ein wenig von dem Thema von morgen Abend. Aber wofür tat ihr es? Warum tat ihr es? Was tat der Heilige Geist? Ist immer ein unterbrochener Satz. Wofür kam er? Wofür kam er in dir? Wofür kam er in mich? Es war, um die Werke Gottes weiterzuführen. Ich tue immer das, was mein Vater gefällt. Komme nicht, um meinen eigenen Willen zu tun, aber der Vater hat mich gesandt. Und der Vater, der mich gesandt hat, ist mit mir. Und so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Oh, der Vater sandte ihn und ging in ihn. Der Vater, der Jesus sandte, kam in ihn und wirkte durch ihn. Und der Jesus, der dich sendet, geht mit dir und ist in dir. Und wenn der Geist, der lebendige Geist in Jesus Christus, ihn das tun lässt, so handeln lässt, wie er tat, dann hast du auch einige Ahnung jetzt, was geschehen wird, wenn es in dir ist. Weil das Leben kann sich nicht ändern. Es geht nur von Körper zu Körper. Und es kann seine Natur nicht ändern, denn es ist Gott. Und nun lesen wir Johannes 14. Lasst uns einen kleinen Abschnitt lesen. Wir fangen an bei Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin? Und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Glaubet mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere auf diese tun, weil ich zum Vater gehe. Ja, seht ihr das da nicht? Seht ihr nicht, wie er das hier sagt? Nun beobachte, wie dieses alles weitergeht. Ich werde es noch ein bisschen weiterlesen. Ich werde jetzt lesen, ungefähr bis Vers 20. Und was irgend ihr bitten werdet, oh, lasst uns sehen, ja, das ist doch richtig, in meinem Namen, das werde ich tun. Auf dass der Vater verherrlicht werde in den Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn ihr mich liebet, so halte meine Gebote, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, nämlich den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ja, wer ist jener Geist dann? Was ist der Heilige Geist? Es ist Christus in dir, der Tröster, das ist der Heilige Geist. Und wenn der Tröster gekommen ist, dann wird er die gleichen Dinge tun, die ich getan habe, während der Tröster in mir war. Ich bete den Vater, und er wird euch diese Tröster geben. Ihr kennt oder ihr wisst den Tröster, die Welt kennt ihn nicht, wird auch ihn nie kennen, aber ihr kennt ihn, weil er wohnt nun mit euch, Jesus spricht ja, und er wird in euch sein. Seht ihr, da ist es, das ist der Tröster. Vers 18, ich werde euch nicht auf Weisen lassen, ich komme zu euch. Also das heißt, ich will nicht, nun das ist der Tröster, der Christus, das ist, was der Heilige Geist ist, es ist der Christus. Es ist der Christus. Noch ein kleines, und Vers 19, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Oh, wir könnten weiter und weiter gehen, aber lasst euch wissen, was ist er? Er ist ein Diener, er ist ein Zeichen, er ist ein Tröster. Seht ihr, was er alles hier ist? Der Same von Abraham ererbt es. Und nun lasst uns auch herausfinden, was der Tröster noch mehr ist. Lasst uns dafür Johannes 16, Vers 7 aufschlagen. Also nicht erst Johannes, das ist ein Fehler, was hier steht, Johannes 16, Vers 7. Seht ihr, er ist auch ein Anwalt oder ein Fürsprecher. Wisst ihr, was ein Anwalt ist? Das ist jemand, der verteidigt. Und wir haben einen Anwalt. Wir wissen es. In Johannes 16. Kapitel, oh, ein Augenblick, es tut mir leid, es ist Johannes Evangelium 16. Kapitel, Vers 7. Tut mir leid, gewiss tut es mir leid. Also habe ich das schon falsch gelesen, aber nun Johannes 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Oh! Nun, der Fürsprecher finden wir, oder der Anwalt finden wir in 1. Johannes 2, Vers 12. Nun, lass mir das nur einen Augenblick noch lesen. 1. Johannes 2, Vers 12. Ach, verzeih mir, es ist 1. Johannes 1 und 2. Ich habe es hier schon aufgeschrieben, aber die Praxis ist, es ist 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter, einen Anwalt, bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Also, wer ist unser Anwärter brennen? Jesus Christus, den Christus. Und er ist die Sühnung für unsere Sünde, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Was ist also der Heilige Geist? Es ist ein Anwalt. Was ist ein Anwalt? Bringt es, eine Art Fürsprecher einzusetzen? Es bringt Gnade. Er steht an deiner Stelle und er tut das, was du nicht tun kannst. Es ist eine Versöhnung, es ist eine Sühnung für unsere, für deine Sünde. Es ist deine Gerechtigkeit, es ist deine Heilung, es ist dein Leben, es ist deine Auferstehung, es ist alles das, was Gott für dich hat. Er ist ein Anwalt. Und wir könnten jetzt bis ins Einzelne hineingehen auf diese Dinge und das alles genau auslegen oder genau verfolgen, wie und was. Also er macht auch Fürsprache, tut Fürsprache unter Unwissenheit. Schon dann und wann, wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben, dann geraten wir unwissend in etwas hinein. Und der Heilige Geist ist da der Anwalt für uns. Er ist unser Anwalt und er steht da. Er ist unser Anwalt. Und er steht da und verteidigt uns. Wir verteidigen uns selber nicht, oder wir flehen nicht, wir plädieren, plädieren es eigentlich, nicht für uns selber, weil der Heilige Geist in uns plädiert für uns. Der Heilige Geist äußert sich so dann und wann in Wörter, die du nicht verstehen kannst. Und er tut Fürsprache für uns. Das ist, was der Heilige Geist ist. Und wenn ich in etwas hineinwandle, dann wandle ich wie ein kleines Kind. Du wandelst auch wie ein kleiner Junge. Und wir wandeln in eine dunkle Welt voller Feinde, voller Sünde, voller Fallstricken, voll von allem. Du sagst, oh, ich fürchte mich. Ich fürchte mich, das Christenleben auf mich zu nehmen. Ich fürchte mich, dieses zu tun. Ich fürchte mich, jenes zu tun. Fürchte dich nicht. Wir haben Anwalt. Amen. Und er wird uns beistehen. Er ist in uns und er tut für uns Fürsprache. Der Heilige Geist ist konstant und fortwährend dabei, Anwalt für uns sein. Fortwährend. Er ist unser Anwalt. Oh, wir danken dir Gott dafür. Er ist ein Siegel, ein Zeichen, der Geist des Lebens, der Gott des Himmels, der Tröster, das Leben, der Advokat, der Anwalt. Was ist er? Oh, wir könnten hiermit weitergehen für Stunde. Aber jetzt werde etwas anderes sagen jetzt. Nun, wir möchten jetzt fragen, also, er hat uns verheißen diese letzten Tage, also diese Anwalt, diese Siegel, diese Verheißung, alles, wovon wir jetzt von ihm geredet haben heute Abend, und dann noch 10.000 Mal mehr, es wurde uns gegeben auf eine Verheißung in diesen letzten Tagen. Sie hatten das nicht in dem Tag. Sie hatten nur ein Siegel in ihrem Fleische, auf ein Zeichen, auf ein Token, um zu glauben, dass es kommen sollte. Und sie liefen anhand von einem Schatten. Das Gesetz, nämlich. Und sie wurden beschnitten nach dem Fleische. Heute laufen wir nicht mehr anhand von dem Gesetzesschatten. Wir wandeln jetzt durch die Kraft der Auferstehung. Wir wandeln durch die Kraft des Geistes, der ist unser wahrer Siegel, unser wahrer Fürsprecher, unser wahrer Tröster, unser wahres Zeichen, dass wir wiedergeboren sind von oben. Außergewöhnliche, merkwürdige Menschen, die sich komisch benehmen, Gott bei seinem Wort nehmen und alles anderen als verkehrt achten. Gottes Wort ist richtig. Das ist, oh, das ist, was der Heilige Geist ist. Möchtest du es? möchtest du, also würdest du es gerne haben? Lasst uns dann sehen, ob es verheißen worden ist. Nun lasst uns zurückgehen zu Jesajas 28. Kapitel. Nun, wir werden jetzt Jesaja 28 aufschlagen und wir wollen da anfangen, lasst uns nehmen bei Vers 8. Wir möchten mal sehen, was Jesaja sagte, 712 Jahre bevor es kam. Wir könnten hier auch eine ganze Menge von sagen. Wir könnten zurückgehen, ganz und gar überhaupt zurück. Aber wir wollen einfach hier mal anfangen und sehen, ob es verheißen wurde an der Gemeinde. Ja, und an welchem Tag sollte es kommen? Auf den letzten Tage. Wenn es eine Verdorbenheit geben würde. Nun bedenke, das Wort steht in Mehrzahl, den letzten Tagen. Das sind die letzten zwei Tage. Das sind die letzten 2000 Jahre. Und nun lesen wir in Vers 8. Denn alle Tische sind voll unflätigen Gespeis, dass kein Platz mehr ist. Suchet umher heutzutage, um das zu finden. Schau doch umher und sehe doch, ob wir nicht in diesem Tag sind. All diese Tische. Nun, sie gehen hier zum Tisch des Herrn und das Erste, also das Material gesehen, sie nehmen einfach ein altes Stück Weißbrot oder ein Knäcker und zerbrechen es und machen da Abendmahl von. Obwohl man es doch gemacht werden sollte mit Heiligen Geistes Hände und von ungesäuertes Brot. Christus ist nicht schmutzig und dreckig, aber er wird dadurch dargestellt. Und noch etwas anderes. Sie geben an Menschen zu trinken, die lügen, die stehlen, die rauchen, die kauen, tun alles, also solange sie nur zu der Gemeinde gehören. Aber es soll weit davon entfernt sein. Wenn ein Mensch es je nimmt, wenn er es hier ist, dann, wenn ein Mensch es je nimmt, wie ich es gesagt habe, und es hier ist, dann atmet er und trinkt sich selbst Verdammnis in. Denn er unterscheidet nicht der Körper des Herrn. Und wenn er nicht das Leben lebt, dann soll er davon wegbleiben. Aber andererseits, wenn du es nicht nimmst, dann zeigt es das wieder, dass du schuldig bist in deinem Gewissen. Denn er, der nicht ist, hat kein Teil an mir, sagt Jesus. Aber alle diese Tische sind voll unflätigen Gespeis geworden. Und da ist kein Platz mehr. Höre gut zu, ob das nicht das Bild von heute ist, Vers 9. Wem soll er Erkenntnis lehren und wem die Botschaft verständlich machen? Den von der Besonnenheit, und dann geht der Prediger weiter. Ja, wem soll er die Botschaft verständlich machen? Und, und dann nochmal. Und dann sagen sie, der Herr sei gesegnet, ich bin ein Presbyterian. Ich bin ein Methodist. Ich bin ein Pfingstler. Ich bin ein Nazarener. Ich bin von der Pilgrim Heiligkeitskirche. Das bedeutet nichts für den Herrn. Für ihn ist es nur noch ein Tisch. Ja, wem soll ich meine Erkenntnis verständlich machen? Was für eine Art von Lehre? Was für eine Art von Erkenntnis? Methodisten, Presbyterianer, Baptisten oder Pfingstler? Geht hier um die Erkenntnis von der Bibel. Hier in Englisch steht Lehre. Wem soll ich diese Lehre bekannt machen? Und nun, wie weißt du, dass du es bekommen hast? Nun, wir werden da Freitagabend noch über reden, seht ihr? So, wem soll er Erkenntnis lehren und wem die Botschaft verständlich machen? Den von der Milch entsöhnten, den von den Brüsten entfernten? kleine Kinder sagen, gut, ich gehe zur Kirche. Meine Mutter gehörte zu dieser Kirche. Und ich habe auch nichts dagegen, liebe Bruder, aber ich bin ganz im Klaren darüber, dass dieser Tonband aufgenommen wird. Das ist schon richtig, ich gehöre nur zu Mamas Kirche. Aber hör gut zu. Und Mama ist in ein Licht gegangen und du wanderst in einem anderen Licht. Luther ging in einem Licht, Wesley ging aber in einem anderen Licht. Wesley ging in einem Licht, aber Pfingsten ging in einem anderen Licht. Aber wir gehen oder wir wandeln höher dann das heutzutage. Und wenn es noch eine Generation geben würde oder wird, dann wird es noch höher sein als wir. Damals in den frühen Tagen, da war das Ding ganz weit, er spricht hier jetzt von den Pyramiden, weit, weit. Luther lehrte hier die Gerechtigkeit durch den Glauben. Das war einfach, die Menschen bringen vom Katholizismus zum Protestantismus. In die Gemeinschaft um das Wort hinein. Die Rechtfertigung durch den Glauben. Das war ein ganz großer Kreis. Und sie sind da nie von weggekommen. Aber dann kam eine andere Erweckung, genannt John Wesley. Und es schüttelte sie davon herunter und brachte sie zur Heiligung. Ein gutes Leben, sauberes, heiliges Leben, geheiligt durch das Wort Gottes, gab ihr Freude ins Herz. Aber die haben eine ganze Menge von dieser lutherischen Lehre haben sie abgeschüttelt. Und dann kam Pfingsten mit der Taufe des Heiligen Geistes. Und es wurde immer kleiner. Und dann wieder, sie empfingen den Heiligen Geist. Das ist richtig. Und nun fängt es dort an, abzuschütteln. Und die Gabe und die Wiederherstellung und der Geist Gottes ist hineingekommen. In der Fülle von Zeichen und Wunder in die Gemeinde und hat Pfingsten erschüttert. Was ist es? Wir sind so nahe am Kommen des Herrn Jesus, dass derselbe Geist, der in ihm war, wirkt jetzt in die Gemeinde und tut genau die gleichen Dinge, die er tat, als er hier auf Erden war. Es ist seitdem nirgends gewesen von der Zeit von den Aposteln bis auf diese Zeit. Warum? Seht ihr, es ist ganz weit und dann wird es immer enger, immer enger, immer enger. Was ist es? Es ist genau wie dein Hand, wenn dein Hand bewegt wird zu seinem Schatten hin. Es ist negativ, es ist zum Negativen. Gut, was ist es? Es ist eine Spiegelung. Was war Luther? Ein Spiegelung von Christus. Was war Wesley? Ein Spiegelung von Christus. Schau, Billy, das Zeitalter von Billy Sunday ist gerade zu Ende. Für einige Zeit oder Tagen starb der alte Dr. Whitney. Er lehrte hier noch gerade von diesem Pult. Er war der Letzte aus dieser alten Schule. Und er starb mit ungefähr 90 Jahren alt, denke ich. Und Billy Sunday war ein Erwecker für die normale Kirchen in seiner Tat. Er redete nicht rum, er stand auf da und da rief ihr, all ihre Methodisten, ihr seid auf den weich gewordene Straße gegangen. In wirklich steht er, ihr seid auf den Weg gegangen, wo nur noch Sägemehl liegt. Ihr predigt uns alle zusammen. Und ihr Baptisten genau das Gleiche. Und ihr Presbyterianer, also er redete nicht drum her, er war der Billy Graham von seinem Tag. Und nur beachten. Und dann zur gleichen Zeit, als diese normale Kirchen ihre Erweckung hatten, was fand statt? Das volle Evangelium hatte auch eine Erweckung. Und da kam hervor Bruder Bosworth, Bruder Smith Wigglesworth, Dr. Price, Emmy McPherson und all diese. Schau, Smith Wigglesworth starb an einer Nacht. Dr. Price starb am nächsten Morgen. Und innerhalb von 24 Stunden war ich in der Arbeit. Und nun kommt mein Ende. Schau, Du hörst nicht mehr allzu viel von Billy Graham. Und ihr hört auch nicht mehr allzu viel von Al Roberts. Und ich sehe auch, wie meine Versammlungen beschattet werden. Auch dunkler werden, weniger werden. Was ist los? Wir sind am Ende. Ein anderes Zeitalter. Ja, und wie kam Billy Sunday hinein und sie? Sie kamen direkt hinein nach dem großen Moody-Erweckung. Und wann kam Moody hinein? Nach der Erweckung von Knox. Wann kam Knox hinein? Gerade nach Finneys Erweckung. Und Finney kam nach Calvin. Und Calvin, also Wesley und Wesley nach Luther und so weiter durch das Zeitalter, wie sie kamen. Also, sobald als eine Erweckung vorbei war, ließ Gott eine andere aufstehen. Aber es brachte immer mehr Licht und es bewegte sich immer auf diese Art und Weise weiter. Und nun sind wir am Ende von dieser Zeit. Und jeder Mann schaut nach diesem Ende, von diesem Treffpunkt an, schaut dies an für das Kommen des Herrn oder schaut dies an nach dem Kommen des Herrn. Aber sie hatten noch eine ganze Menge, um danach auszuschauen. Das Zurückkehren von den Juden, die fliegende Untertasse in den Himmel und alle diese Dinge, die wir heute sehen. Aber wir sind am Ende. Hier sind wir jetzt. Sie erkannte, dass die Gemeinde in der Kraft kommen sollte, wodurch die Gemeinde die gleichen Dinge wirken sollten, die gleiche Wirkungen von Christus tun sollten. Weil ein Schatten wird tiefer und tiefer und reflektiert mehr. Du nimmst einen Schatten und wie weiter du davon wegkommst, also bei den geringsten Widerspiegelung, also wenn du da einen Schatten hast, und nachdem während die Schatten näher kommt, näher zum Baum, dann zum Schluss ist es das gleiche Ding. Also ihr meint also, weit weg ist es ganz groß und wie dichter es beikommt, wie kleiner es ist, so ist einfach gesagt. Nun, der Geist Gottes hat gewirkt unter Rechtfertigung unter Luther, Heiligung unter Wesley, Taufe des Heiligen Geistes unter Pfingsten und hier ist es jetzt, in den letzten Tag und vollbringt und tut genau das Gleiche, was es tat auf Christus, als es in Christus war. Was ist es? Die Gemeinde und Christus sind eins geworden. Und sobald als sie zusammen verbunden sind, dieses letzte Glied, dann werden sie heraufgehen in den Himmel und jubelnd sein. Und da wird Wesley heraufkommen und Luther und der Rest von denen in den Tagen dort. Und wir sind jetzt in der Endzeit. Hör gut zu. Das ist, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist durch Rechtfertigung, seht ihr? Es ist gerade ein leichter Schatten davon. Der Heilige Geist durch Heiligung. Schon ein tieferer Schatten. Der Heilige Geist durch die Taufe davon. Das ist noch ein tieferer Schatten. Und jetzt der Heilige Geist in der Wiederherstellung von seiner eigenen Person, dass er hier ist. Und tut die Zeichen und Wunder, wie es tat am Anfang. Oh, Glory! Oh, du nennst mich sowieso in heilige Rolle. Und vielleicht tut ihr gut daran, das jetzt anzufangen. Also, hör gut zu, Brüder. Höre gut zu auf dieses. Alle ihre Tische sind voll gespeist. Und es gibt keinen sauberen Platz dort. Und wem soll ich Erkenntnis lehren? Und wem soll ich die Lehre bekannt machen, verständlich machen? Denn sie sind entwöhnt von Milch und von Brust entfernt. Es sind nicht kleine Kinder, also Presbyterianer-Kinder, Methodisten-Kinder, Pfingst-Kinder und Lutheraner-Kinder und Nazarener-Kinder. Er möchte jemand, der bereitwillig
oder der willig ist, wegzugehen von der Brust, um wirkliches Fleisch zu essen. Und hier kommt es jetzt. Vers 10 von Jesaja 28 jetzt, denn es ist Gebot auf Gebot. Gebot auf Gebot. Vorschrift auf Vorschrift. Vorschrift auf Vorschrift. Hier ein wenig, da ein wenig. Ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volke reden. Er, der zu ihnen sprach, dies ist die Ruhe, schaffet Ruhe den Ermüdeten, und dies ist die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Zwischen Klammer steht dann der Heilige Geist. Nun, wenn das nicht die Weise ist, worauf es am Pfingsttag kam und 712 Jahre schon vorher geweissagt wurde, dass es kommen würde, und es kam auf dem Pfingsttag ganz genau so. Irgendjemand sagte, dass es halte von einem Sabbattag. Also, ich möchte wirklich nicht die Religion von irgendeiner Gemeinde im Lichte stellen, aber es hieß da, der Sabbattag, der Sabbat von Gott, das ist der Ruhetag. Hier ist der Ruhetag. Dieses ist der Ruhe, sagt er. Und das schaffet Ruhe den Müde. Dieses ist es. Amen. Es wird Vorschrift auf Vorschrift und hier ein wenig und da ein wenig, wie es da heißt. Was ist der Heilige Geist? Es ist eine Ruhe. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Was ist er? Er ist derjenige, der in dich kommt und gibt dir Frieden, dein Zeichen, dein Tröster. Er tröstet dich zur Ruhe hin, versiegelt. Wer bist du? Oder wie? Ja, wer bist du? Es ist ein Zeichen. Die Welt weiß, dass etwas mit dir geschehen ist. Was ist es? Es ist ein Tröster. Was ist es? Ein Sieger. Du bist in der Ruhe. Du hast, er ist dein Advokat, ist dein Anwalt. Und wenn etwas mit dir geschieht, dann ist etwas da, was ganz schnell dich vertritt, oder der Anwalt ist für dich ganz schnell und Fürsprache tut. Es ist der Geist Gottes, lebendig in der Gemeinde, und weiß da ganz genau, was es sein würde, als es kam. Es würde eine niemals aufhörende, ewige Ruhe sein. Gott machte die Welt, Hebräer, 4. Kapitel, Gott machte die Welt und ruhte am 7. Tag. Das ist richtig. Am 8. Tag kommt man zurück. Man macht das nicht ganz verständlich. Und er gab dieses an den Juden auf ein Bund für eine bestimmte Zeitdauer. Das ist richtig. Aber sie gingen dann hin und ruhten einen Tag, um dann wieder zurückzukommen zum ersten Tag der Woche und fingen wieder am Neuen an. Sie fingen nochmal an. Aber das ist nicht die Ruhe, von Gott gesprochen hat. Als Gott die Welt machte in 6 Tagen, dann setzte er sich zur Ruhe und er ruhte von da an. Das ist richtig und das legt die Sache auch fest. Und er kam nicht mehr zurück am 8. Tage und fing wieder an. Nein, das war nur ein Schatten. Nun, das war ein Typ, wie auch der Mond und die Sonne das ist. Aber wenn die Sonne heraufgeht, dann brauchen wir überhaupt keinen Mond mehr. Nun beachte dieses. Oh, in Offenbarung 11, da ist die Frau mit dem Mond und ihre Füße und die Sonne auf ihrem Kopf. Und oh, wir könnten da durch die ganze Bibel gehen und dann überall ein bisschen Feuer wegholen. Nicht? Man könnte überall da was zünden, so heißt es so ungefähr. Aber was ist es? Die Bibel sagt in Hebräer 4. Kapitel, dass Jesus würde ihnen einen Ruhetag geben. Und er hat da nachher dann noch von gesprochen, nicht bei David, so wie es heißt. Und er hat also von einem Ruhetag, die nachher kommen sollte, gesprochen. Ja, und an welchem Tag sprach er da von dieser Ruhe? Er sagte, kommet zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Matthäus 11. Kapitel 22. Vers. Nun, schau, und dann finden wir, dann, wenn wir dann kommen zu ihm, denn er, sagt Hebräer 4, er, der hineingegangen ist in Jesus, ruht und hat aufgehört mit seinen weltlichen Werken, wie Gott auch von den Seinen ruht. Und er machte die Welt und ist nie wieder zu dieser Arbeit zurückgekehrt. Also wie lange das? Wie lange dauert das? Und wie lange bist du versiegelt durch den Heiligen Geist? Bis auf den Tag deiner Erlösung. Das ist die Ruhe, das ist der Trost, das ist dein Anwalt, das ist dein Sieger, das ist dein Befreier. Ach, ich werde hier richtig aufgeregt, ich werde gesegnet. Oh, ja, ist es verheißen für uns, Bruder Brennen? Ist es bestätigt durch die Bibel? Gut, dann lass es mal aufschlagen, Joel. Und herausfinden, was Joel davon sagte. Oh, wie dankbar bin ich für dieses gesegnete Wort Gottes. Liebt ihr das auch? Ich denke, dass wenn es nicht um das Wort Gottes willen wäre, dann würde ich hier nicht stehen und dann würde ich nicht wissen, wo wir dran wären. Gut, nun, wir sind jetzt bei Joel. Und wir werden jetzt zu Joel gehen, 2. Kapitel, und wir werden anfangen, Vers 28, Joel 2, 28. Also 800 Jahre bevor Christus kam. Der Prophet ist hier ein Geist. Und nun höre gut zu. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träumen haben, eure Jünglinge werden Gesichter sehen, und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jene Tage. Und ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäule. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag Jehovas kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen, ein jeder, der den Namen Jehovas anrufen wird, wird errettet werden. Denn auf dem Berge Zion in Jerusalem wird Errettung sein, wie Jehova gesprochen hat, und unter den übrig gebliebenen, welche Jehova berufen wird. Oh, was? Also Joel hat ihr bemerkt in Apostelgeschichte 2, da erwähnte Petrus das gleiche Vers und sagte, ihr Männer von Israel, höret auf mein Wort, diese sind nicht betrunken, diese sind versiegelt, die sind getröstet worden. Das sind besondere, das sind gemerkte Leute mit einem Marktzeichen. Sie sind nicht betrunken, wie er vielleicht es annimmt, weil es ist jetzt die dritte Stunde des Tages erst, aber dieses ist das, wovon Joel gesprochen hat, der Prophet, als er sagte, und es wird geschehen in den letzten Tagen, dann werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Was ist es? Was ist der Heilige Geist? Gut, nun, lasst uns nochmal nachschauen. Es ist eine Verheißung für die Gläubigen. Das ist, was es ist. Nun, wir finden dann heraus, was der Heilige Geist ist in einem Augenblick. Wem ist es verheißen? Den Gläubigen. Nun, lasst uns gehen nach Lukas 24. Kapitel und hören, was Jesus sagt in seinen letzten Worten, bevor er die Erde verlässt. Lukas 24. Kapitel. Und das könnt ihr dann auch aufschreiben, ihr könnt es notieren und es morgen dann studieren, wenn ihr mehr Zeit habt. Und nun, Lukas 24, Vers 49, höre gut zu, Jesus spricht hier. Und es ist am Ende, als er auffuhr in die Herrlichkeit, also die Himmelfahrt. Und hier sind die Worte, die er sagt zu seinen Jüngern. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters. Das ist eine Verheißung, ein Siegel, ein Zeichen, der Tröster, alle diese Dinge, wovon ich gesprochen habe, und noch 10.000 Mal mehr. Also siehe, ich sende euch die Verheißung meines Vaters auf euch. Was ist eine Verheißung? Das ist Das ist, welche Verheißung ist das? Das ist diese Verheißung, wovon Jesaja sagte, dass er kommen wird, nämlich mit stammelnden Lippen und in anderer Zunge werde ich zu diesem Volk sprechen. Und ich werde diese Ruhe auf euch senden. Ich werde senden, was Joel gesprochen hat. Und es wird geschehen in letzter Tage, sagt Gott, dann werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und ich werde euch senden zu allen Nationen und alle Menschen anzufangen in Jerusalem. Und ich werde der Same Abrahams unter diesen Bund bringen. Und ich werde ein jeder davon darunter versiegeln. Ich werde meinen Geist ausgießen. Ich werde die sende die Verheißung, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibet in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und das Wort bleibet, das erklärte Daniel, sagt, bedeutet, wartet drauf. Also, was ist dann der Heilige Geist? Kraft von der Höhe. Nicht die Kraft von einem Bischof und auch nicht die Kraft von einer Kirche, auch nicht die, aber es ist die Kraft aus der Höhe. Und wie kam diese Kraft? Indem wir eine Gemeinde beitreten? Oh, ich fordere euch heraus, wenn ihr sagt, dass das richtig ist. Im Beitreten einer Gemeinde, das Händeschütteln mit irgendeinem Prediger? Nein, mein Herr. Nun, euch Katholiken, ihr steckt ja eure Zunge heraus und das soll dann das erste Abendmahl sein? Nein, mein Herr. Also, wie kam es, wie kam die Kraft aus der Höhe? Lasst uns es noch ein bisschen weiterlesen und weitergehen in Kapitel Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sind sie jetzt zusammen und nun, sie sprechen von Jesus hier, als sie hier zusammen waren. Und sie hatten ein anderer eingesetzt, ordiniert an der Stelle von Judas. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Was? Also, wie wirst du denn ein Mitglied von der Brennertabernakel? Nein. Du wirst ein Mitglied von der Methodistenkirche, katholische Kirche oder Presbyterianer? Nein. Nicht so in der Bibel. Das ist menschengemachte Lehre. Aber ihr werdet empfangen die Kraft, nachdem ihr ein Prediger geworden seid. Nein, mein Herr. Ihr werdet die Kraft empfangen, nachdem ihr euer Titel bekommen habt. Nein, mein Herr. Ihr werdet die Kraft empfangen, nachdem ihr euer Doktor in der Gottgelehrtheit bekommen habt. Nein, mein Herr. Ihr werdet die Kraft empfangen, nachdem du im Wasser getauft worden bist. Nein, mein Herr. Ihr werdet die Kraft empfangen, nachdem ihr das erste Abendmahl, erste Kommunion genommen habt. Nein, mein Herr. Seht ihr, das ist alles menschengemachtes Zeug. Höre darauf, was die Bibel sagte und was Jesus sagte hier. Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Also, was ist der Heilige Geist? Das ist die Kraft. Dann nachher, dann werdet ihr meine Zeuge sein. Also, das sind ihr Zwölle von mir. Ihr werdet mein Zeugnis sein in Jerusalem. Ihr werdet Zeugnis ablegen in Jerusalem. Und sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt, was bis jetzt noch nicht erreicht worden ist. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie sah, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Und nun lasst uns direkt auf der anderen Seite lesen, in eine andere Stelle, und beobachte, wie diese Weissagungen alle erfüllt werden. In Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurden, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und in das Englische, wahrscheinlich in der Luther-Übersetzung, heißt es auch noch, dass sie einmütig zusammen waren an einem Ort, nicht? Und Brennen unterbricht dann, und dann ganz plötzlich, wie geht's weiter, und ganz plötzlich kam der Pastor herein. Ach so, ich habe hier mich verlesen, nicht? Also, ganz plötzlich kam der Priester auf dem Altar. Oh nein! Ganz plötzlich aber geschah aus dem Himmel ein Brausen. Nicht etwas Gemachtes, es war da. Es war ein Brausen. Ein Prediger nämlich, der vor der Tür stand. Nein, ein Priester, der das Abendmahl hatte und rauskam aus der heiligen Ort, aus dem heiligen Ort. Nein, nichts wie das. Da kam ein Brausen von dem Himmel. Nicht ein Rauschen von Füßen, aber es kam ein Brausen vom Himmel. Ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde. Oh, und das ganze Haus wurde davon erfüllt, wo sie saßen. Also, was ist der Heilige Geist? Hier ist es, wo sie ihre Kraft bekommen. Hier ist es. Und sie sollte ja warten. Und da ist es, hier ist es, was geschah, als sie das getan hatten. Und es war schon verheißen, geweissagt worden von 1. Moses an. Und dann von Abraham direkt durch, bis dass es kommen würde. Und wie es kommen würde und die Resultate, die es geben würde, als es gekommen wäre. Was ist es? Es ist verheißen an der Gemeinde, an den Gläubigen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zunge wie vom Feuer, und sie setzten sich auf jede einzelne von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in andere Sprache zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Nun, wir werden ja Freitagabend noch von reden, wir möchten das hier jetzt liegen lassen. Nun, wie ist es? Es ist verheißen an der Gemeinde, absolut eine Verheißung. Gut. Und nun möchte man herausfinden, nachdem sie erfüllt worden war, wie lange sie eigentlich versiegelt waren. Wie viele hier haben den Heiligen Geist empfangen? Lasst mal eure Hände sehen. Oh, es gibt mehr Leute hier mit dem Heiligen Geist, als es hier ohne gibt. Nun, wer möchte, dass du auch eine von uns bist, Bruder und Schwester? Wenn du verstehst, was es ist, es ist nämlich der Geist Gottes, der in dir wohnt und die Werke Gottes in dir tut. Jedes Mal, wenn Gott etwas oder, ja, wirklich ist jedes Mal, wenn Gott jeder von seinem Geist in eine von seinen Knechten sendet, in eine von seinen Propheten oder eine von seinen Lehrern oder eine von seinen Aposteln, dann waren sie immer verworfen von der Welt. Sie wurden immer als verrückt betrachtet, in jedem Zeitalter, wo sie waren. Sogar Paulus stand vor Agrippa und er sagte, in der Weg, wie wir, na, und dann neue Lehre heißt es eigentlich, aber ins Englisch heißt es dann verrückt, nicht? Das ist ein Wort, was auch verrückt heißt. Was ist dann dieses Wort? Es bedeutet verrückt. So, in dieser Art und Weise nennen sie uns verrückt. Also, und dann kommt wieder das Wort, was auch Mutter bedeutet, ist auch verrückt, nicht? Das ist die Weise, wie ich Gott anbeten, der Gott unserer Väter. Und ich bin so froh, dass ich sagen kann, ich bin einer von denen. Jawohl, das ist richtig. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, dass ich einer von denen bin. Nun, nachdem dieser Heilige Geist auf sie gefallen ist, dann hat es von denen solche Sweethearts gemacht. Also das sind Schätzchen, also gemacht. Wirklich liebevolle Menschen. Und sie hatte alles gemeinsam. Ist das richtig? Oh, was eine Gemeinschaft. Wir singen so dann und wann das Lied, oh, was eine Gemeinschaft, diese göttliche Freude, das ist es. Sie kümmerte sich nicht, ob die Sonne nun schien oder nicht. Und sie fragte auch nicht um ein blumenreiches Bett von Bequemlichkeit. Nun, ich werde den Heiligen Geist empfangen, sagte einige Menschen zu mir. Herr Branham, und ich möchte, dass du mir die Sicherheit dann gibst, dass ich ein Millionär sein werde. Und wenn du mir nur die Sicherheit geben kannst, dass ich Ölquelle finden kann und dass ich Goldminen finden kann. Seht ihr? Die Menschen lehren das, aber sie lehren darin eine Lüge. Gott hat solche Dinge uns nicht verheißen. Ein Mann, der je den Heiligen Geist empfangen hat, kümmert sich nicht mehr darum, ob er um Brot betteln muss oder nicht. Das macht ihm nichts aus. Er ist ja ein himmelgebundenes Kreatur, er ist geschöpft. Und er hat überhaupt keine Bindungen hier. Das ist richtig. Er kümmert sich nicht, lässt alles kommen und lässt alles gehen, was mag kommen. Und er lässt sich bekritisieren, er lässt auch sich verspotten, auch wenn man sein Prestigen verliert. Also, was kümmert es dich? Du bist doch auf dem Wege zur Herrlichkeit. Halleluja! Deine Augen sind gerichtet auf Christus und du bist unterwegs und du kümmerst dich nicht darum, was die Welt sagt. Das ist, was der Heilige Geist ist. Es ist ein Siegel, es ist ein Tröster, es ist ein Anwalt, es ist ein Zeichen. Oh, es ist die Sicherheit, dass Gott dich empfangen hat. Wie viel Zeit habe ich jetzt schon genommen? Oh, ich habe noch ein paar Minuten. Gut, dann lass. Ich habe noch eine ganze Menge Schriftstelle hier, aber ich denke nicht, dass ich sie alle noch durchnehmen kann. Aber wir werden das Beste tun, was wir können. Nun, nachdem ein Mensch erfüllt worden ist mit dem Heiligen Geist, ist es möglich, dass die Verfolgungen und bestimmte Dinge ihn dazu bringen würde, dass er mal wieder zurückzukommen hat. Nun, er wird nicht verloren gehen. Er ist immerhin ein Sohn Gottes und das wird er immer bleiben. Weil du bist versiegelt, wie lange? Die Versammlung antwortet dann mit, bis auf den Tag der Erlösung. Das ist richtig. Und das ist, was die Bibel sagt. Nun, nachdem die Jünger so geschlagen worden waren und sie waren verlacht worden, verspottet worden und alles, dachte sie, dass es jetzt Zeit wäre, um sich mal ein bisschen zurückzuziehen. Lasst uns mal aufschlagen, Apostelgeschichte, Kapitel 4, und sehen, was da geschah. Nun, dieses ist gerichtet, was ich hier sage, an euch Menschen, die es jetzt schon bekommen habt. Also Apostelgeschichte 4. Also nun, Petrus und Johannes waren geschlagen worden, in Gefängnis geworfen worden, um eine Heilung, die sie verrichtet hatten. Sie hatten nämlich eine Heilungsversammlung gehabt, da am Kirchentor. Und wie viele wissen das? Und da war ein Mann gewesen, der hat da gelegen und so lahme Füße gehabt und konnte nicht gehen. Er war eben so ungefähr 40 Jahre. Und Petrus war vorbeigegangen und er sagte, also der Mann lag da und hat sein Becher so vorgehalten, denn er wartete irgendetwas drin, irgendeine Nahrung und so weiter. Und das zeigt dann, dass Petrus auch ein richtiger Heiligen Geist erfüllter Prediger war, weil er sagte, Geld habe ich nicht. Er sagte, Silber und Gold habe ich nicht. Seht ihr? Er sorgte sich um solche Sachen nicht. Aber er war ein himmlisch gebundenen Geschöpf. Oh, ich möchte, wir hätten Zeit, um dieses nochmals ein bisschen klarer zu legen, während wir hier sind. Seht ihr, er war ein himmelgebundenes Geschöpf. Er war getröstet und er hatte den Geist und er hatte die Kraft. Und er ging weiter und sagte, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich euch. Ohne Zweifel hat dieser Mann gesagt, ja, was haben Sie denn, mein Herr? Ich habe Glaube. Ich habe etwas in meinem Herzen, das ist vor 10 Tagen hat es angefangen. Ich war da im Obersaal dort und ganz plötzlich, also alle Verheißungen Gottes, die Gott gemacht hatte. Also ich bin mit Jesus Christus 3,5 Jahre gegangen. Und ich habe mit ihm gefischt und wir haben Fisch zusammen rausgezogen. Und ich habe all diese verschiedenen Dinge getan. Ich habe gesehen, wie die Kranke heißen, aber er hat mir immer gesagt, der Vater ist in mir. Aber wenn ich von dir gehe, dann werde ich in dir kommen. So, ich konnte das damals nicht verstehen, aber er sagte, nun, Ich erwarte es auch eigentlich nicht von dir, dass du es verstehst. Aber du kannst auch diese Dinge nicht verstehen. Aber du wirst, wenn es kommt, wirst du sie bekommen. Und ich kann es bis jetzt noch nicht verstehen. Und du sollst es mir auch nicht sagen, dass du es begreifst, weil du kannst es auch nicht. So, ich kann es nicht verstehen, ich kann es auch nicht auslegen, aber das einzige Ding, was ich weiß, dass ich es habe. Gut, und du sagst einfach, das ist aber nicht wissenschaftlich. Oh, ganz gewiss ist das wissenschaftlich. Schau zum Beispiel das Licht an. Als Benjamin Franklin es gelang, sagte er, ich habe es. Aber er wusste nicht, was er hatte. Aber er hatte es. Und ich möchte jeden Mann herausfordern, mir heute Abend zu sagen, was Elektrizität ist. Sie wissen es bis heute noch nicht, was es ist. Aber wir haben es. Amen. Das ist richtig. Es ist kein Mensch, der weiß, was Elektrizität ist. Und sie können es aber nutzbar machen und Licht davon machen. Sie können es so machen, dass es brennt, dass es handelt. Und es kann aufgeweckt werden bei Generatoren. Also zwei Teile, die zusammenlaufen und die produzieren das dann. Und das ist alles, was sie wissen. Und das gibt Licht und es hat auch Kraft drin. Und das ist wie der Heilige Geist. Wenn du bekommst, also ein Teil bist du nämlich und das andere Teil ist Gott. Und lass die nur zusammenlaufen und dann wird es was bei dir auswirken. Das ist richtig. Es wird Licht geben und es wird Kraft geben. Du weißt nicht, was es ist und das wirst du auch nie wissen, was es ist. Aber du weißt, wenn du es bekommen hast, und das Ding ist sicher. Und es ist für dich, es ist deine Sicherheit, das ist richtig. Also, und was zeigt das Licht? Das Licht zeigt, dass es eine Sicherheit gibt. Nicht? Oder anders gesagt, das Licht ist eine Sicherheit. Nicht? Wenn ich Licht habe, kann ich es sehen. Nun, beachte dieses. Nun, du weißt nicht, was es ist. Aber diese Männer sagten, gut, sagten sie, ein Ding, das wissen wir wissen, dass diese Leute, das sind unwissende Leute. Das sind wieder einige Nutz, nicht die Verrückten wieder. Genau wie diese kleine Deutsche, wovon ich geredet habe. Er war auch so einer. Seht ihr? Sie sagte dann, das sind doch unwissenden und ungelehrte Leute. Und gelernte Leute, und sie sind bei den Fischer gewesen, dieser Zimmermann da, den sie Jesus nannte. Das sage ich euch, dass sie tun genau die gleichen Dinge, die er getan hat. Und das ist, was der Heilige Geist ist. Es ist Jesus, der lebt in einem ungelernten Fischer, Zimmermann, oder was es auch sei. Ein ungelernter Prediger, was er ist. Es ist ein Mensch, der einfach unwissend sein will zu den Dingen der Welt und lässt Jesus in ihn hineinkommen, der Geist Gottes, der Sieger, der Tröster, und er kümmert sich nicht um Prestige, um Ansehen. Das ist das einzige Ding, was er wünscht, das ist Gott. Als Gott eine Ordnung einsetzte, sagte er, ihr Leviten, ich habe euch rausgerufen, und ich machte euch zum Priester. Und ihr, all eure Brüder, also die anderen, die 12 Stämme, die andere 11, die werde euch den Zehnten geben. Und wenn ihr also 9 Scheffel Äpfel habt, dann schütte ein Scheffel vor den Leviten aus. Und wenn du deinen Schafen zum Verkauf bringst, dann nimmst du jedes Mal das 10. Schaf heraus, kümmerst dich nicht, was für eine das ist, ob es ein großes, ein fettes, ein armes oder was es auch ist, das 10. gehört immer den Leviten. Und nun, die Leviten, wenn du dies alles dann bekommst, dann sollt ihr selber auch wieder das 10. davon an den Herrn geben. Und ihr sollt ein Hebeopfer davon machen, ein Hebeopfer und alle diese verschiedenen Opfer, ihr solltet den 10. an den Herrn geben. Und er sagte, Moses, aber
Dein Teil bin ich.
Oh, sagte, ich bin dein ganz großer Teil. Das wollen wir mal lesen in 4. Mose 18, Vers 20. Also ich bin dein ganz großer Teil. Und das ist, was der Heilige Geist ist für die Gemeinde heute. Silber und Gold habe ich nicht, aber ich habe das ganz große Teil. Halleluja. Bilden, ich kann kaum dieses Buch lesen, aber ich habe dieses ganz große Teil. Das ist gut. Doktorsgrad, ich habe keine. Und dann all dieser Titel, nichts davon. Aber ein Ding habe ich. Ich habe das ganz große Teil. Das Teil, das ist auch, was ich wünsche. Das ist das Teil, das Gott auch dir wünscht. Werf doch der Rest von den alten Dingen weg, all dein Ansehen und alles andere, und geh heraus und bekomme Gottes ganz große Teil. Weil, was du auf diese Erde bekommen hast, das wirst du auch hier lassen müssen, wenn du von hier gehst. Aber wenn du das ganz große Teil hast, dann wird das dich aufnehmen, genauso sicher wie. Also wir sind immer dabei, um unsere Versicherungen zu zahlen. Und heute müssen wir schon Geld ausgeben für die Beerdigung. Also wie heißt das? Für die Sterbekasse. Also lass es doch uns unser ein ganz großer Teil von Gott bekommen. Und liebe sorgen, dass wir den Aufnehmer haben, statt den Unternehmer. Also, weißt du, beide arbeiten nämlich. Also, seht ihr, und nun lesen wir weiter, und wo in Kapitel 4, Vers 23 von der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 4, Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Ihrigen. Siehe, sie gingen nicht zurück zu den Priestern. Seht ihr? Das zeigt, dass sie es hatten. Sie gingen nicht zurück zu diesen alten, kalten, formellen Sachen. Nein. Sie gingen zurück und sagten, nun schau hier, was sie mit uns getan haben. Nein, nein, auch nicht. Sie hatten eben ihre eigenen Ihrigen, nicht? Das war ungefähr ein Dutzend von denen, aber es war genug Ihrigen, also genug Leute um sie herum, wenn es auch nur eine Handvoll Leuten war. Also sie hatten sie gehen lassen, heißt es hier. Und nachdem sie dann sie geschlagen hatten und gedroht hatten und sagte, wenn du noch jemals einer tauft im Namen Jesu, ja, der Hohepriester, ich meine das. Gut, das ist richtig, seht ihr? Also, wenn ihr noch jemals predigt im Namen Jesu, also, was ihr auch tut, wir werden euch schon kriegen. Und das war ziemlich eine Drohung. Aber sie sagte, komm, lass uns hingehen zu den Rest von unseren Brüdern. Oh, das ist richtig. Denn in der Einheit, da ist die Kraft. In der Einheit, da ist Kraft. Und es heißt dann hier in Vers 23, und sie kamen, also sie waren entlassen und kamen zu den Ihrigen, nicht? Sie kamen zu den Ihrigen. Und sagte, lasst uns rübergehen zu unseren Brüdern und herausfinden, was wir tun können. Nun, sie kamen dann zusammen und verkündigte alles oder erzählte alles ihre Erfahrungen. Und hier in der Bibel heißt, und sie verkündigte alles. Und nun geht es weiter. Wir fangen nochmal an. Und als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Ihrigen und verkündigten alles, was der Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt haben. Als sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig die Stimme zu Gott. Nun höre gut zu, was es hier heißt. Beobachte sie, sie gingen nicht zurück und sagte, so etwas wie, oh Herr, es tut mir so leid. Nein, sie waren gerettet worden. Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie hatten ewiges Leben. Und als sie das hörten, dann erhoben sie einmütig die Stimme zu Gott Amen. Und sagte, Herrscher, du bist der Gott des Himmels und der Erde. Amen. Das liebe ich, Bruder Palmer. Oh, ich liebe das. Du bist Gott und wir wissen das. Der Himmel und der Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist, der du durch den Mund David deines Knechtes gesagt hast und so weiter. Nun beachte, sie gehen jetzt hin, um zurückzukommen und sagen, wir sind nicht, nun, ihr geht da raus und sagt, gut Herr, nun ein Augenblick. Also sie verspotten mich da so sehr. Ja, hat er nicht gesagt, dass sie das tun werde? Und alle, die ein göttliches Leben leben in Christus, werden Verfolgungen leiden. Nun, weißt du, mein Chef hat mir gesagt, hat mir erwischt, und aber hat er nicht gesagt, dass er das auch tun wird? Gut, weißt du, sie haben mich vors Gericht, haben sie mich gebracht. Ja, hat er nicht gesagt, dass du stehen oder gebracht werden wirst vor Königen und für Herrscher, um meines Namens willen? Also, und bedenke da nicht, was du sagen willst, weil du bist es nicht, der spricht. Oh, ich habe das noch gestern gesehen. Es ist der Heilige Geist, der in euch wohnt. Und er wird sprechen. Seht ihr? Amen. Das ist richtig gut. Also, ihr sollt euch nicht bedenken, was ihr sagen wird. Dann Vers 25. Und dann der Herr, der du durch den Mund David, deines Knechtes, gesagt hat, warum tobe die Nationen und dann eitel ist die Völker, die Könige der Erden standen da und die Oberste versammelte sich wieder den Herrn und wieder seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelte sich in Wahrheit wieder dein heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Pontius Pilatus als Herodes mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was dein Hand und dein Ratschluss so vorbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Oh, ich liebe das. Herr, sie tun gerade das, was du gesagt hast, dass sie tun würden. Und die Bibel sagt ja, dass in den letzten Tagen, da werden Spötter kommen, verwegene, aufgeblasene Leute, Leute, die das Vergnügen mehr lieben als die Liebe Gottes. Und Untreue, Verleumde, Unzufriede, die das Gute nicht der Liebe verachten. Sie haben eine Form von Gottseligkeit, aber verleugnen. Also sie sind nie darauf gegangen, um die Kraft zu empfangen. Aber nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist, also sie haben eine Form der Gottseligkeit, aber sie verleugnen die Kraft davon. Und von solche wende dich ab. Das ist, was der Heilige Geist ist, seht ihr? Und es war alles bestimmt, dass es getan werden muss. 29, und nun, Herr, siehe an ihre Drohung und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Oh, ich liebe das. Also, man soll ja, und das ist ein englisches Wortspiel, man soll, vielleicht kann man so sagen, man soll diese alte Weisheitsgrad soll man herausnehmen und dafür Rückgrat bekommen. Nun, beachte, also wir mögen oder wir dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, 30, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, oh Bruder, Dämonen sterben nicht, aber der Heilige Geist auch nicht. Und deshalb, dass du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechten Jesus. Seht ihr? Seht ihr jetzt, wo sie sich darüber streiten? Sie tun das Gleiche, was sie heute tun. Aber es wird ihnen kein bisschen, wird es ihnen helfen. 31. Und als sie gebetet hatten, bewegten sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Oh, sie haben etwas, oder sie bekamen etwas, als sie da oben gewesen waren. Ist nicht so? Die Verheißung sagte, dass das ist, was der Heilige Geist ist. Und es gibt dir Freimütigkeit und gibt dir Trost, es versiegelt dich und gibt dir ein Zeichen. Oh, höre gut zu. Ich wünschte, wir hätten Zeit, oh, dass wir mal hingehen könnten mit Philippus nach Samaria. In Apostelgeschichte 8, Vers 14. Wenn ihr das vielleicht auch aufschreiben möchtet. Also, sie hatten eine große Freude empfangen und sie hatten große Heilung. Und sie wurden alle getauft im Namen Jesu Christi. Aber sie sandte nach Jerusalem, um Petrus zu holen. Und er kam her und legte die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 8, Vers 14. Ja, und von den Heiden, da gab es eine und der Mann, der hieß Cornelius. Er war ein wunderbarer Mensch. Er zahlte sein Zehnte, baute Synagoge für die Leute und war ein Respektierer von Gott. Er fürchtete Gott, ein guter Mann, ein guter Presbyterianer nämlich, ein guter Methodist oder Baptist oder so irgendetwas, ein wirklich guter Mann. Aber eines Tages sagte Gott, er ist ein guter Mann. So möchte ich ihn einfach mal irgendwie in eine Versammlung senden. Also, ich möchte gerne hierher haben, wo mein Prediger ist, sodass ich ihm etwas sagen kann. Gut, so sah er eine Vision, und es hieß da, geh du hin nach Joppe, und da wirst du einen Mann finden, der Simon heißt, ein Gerber. Und da ist einer, der heißt Simon Petrus dort. Und lasst ihn hierher raufkommen. Und er wird dir dann den Weg zeigen, weil er hat etwas empfangen. Gut, und während der Petrus dann aufstand und Cornelius war, und Cornelius wollte den Prediger anbeten, Petrus sagte, steh auf, ich bin genauso Mensch wie du bist. Und während Petrus noch diese Worte sprach, oh, wie ging es da zurück und fing an zu bekommen, also die gleichen Dinge, wo ich jetzt von rede, wie Gott verheißen hat, den Heiligen Geist auszugießen. Und während er diese Worte sprach, fiel der Heilige Geist auf sie. Ui, jawohl, dafür. Dafür ist der Heilige Geist, ganz gewiss. Und sie wurde alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Beachte, in Epheser, da war ein Baptistenbruder. Und er war ein Anwalt, er war ein kluger, intelligenter Mann. Und er kannte das Gesetz, ein großer Mann, ein Gelehrter. Und eines Tages fing er an, die Bibel zu lesen. Und er sah dann, dass da einer herkommen würde mit dem Namen Messias. Und als er das sah, gut, dann fing er an zu hören von diesem Jesus. Und er sagte, ich bin einfach überzeugt. Und er bekannte öffentlich in sein Glaube an Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist. Er war ein richtiger Baptist. Und er kam auch so vorbei und er bekannte überall, dass Jesus der Christus ist. Und er tat es so oft, dass Gott ihn rief in einen Dienst. Und Gott wird nämlich immer reden zu ein wahrhaftiges Herz. Aber da war auch noch ein kleiner alter Zeltmacher, der hieß Aquila. Aquila bedeutet Latein, ist Adler. Und Priscilla, seine Frau, Mann und Frau. Und sie war ein Zeltmacher. In Apostelgeschichte 18, da heißt es davon. Und Paulus und sie waren Freunde miteinander. Und sie hatten aber den Heiligen Geist empfangen unter die Hände von Paulus und unter seinen Belehrungen. Und nun hörte sie, dass es dort eine Erweckung gab, eine Erweckungsversammlung, und so gingen sie hin. Und da waren nur 10 oder 12 in der Versammlung. So, er ging da auch hin, um da mal anzuschauen. Und Aquila hörte diese Prediger. Und er hörte, dass er predigte von aufrichtigem Herzen und sagte, weißt du, ich glaube, er würde auf die Wahrheit hören. So, nachdem die Versammlung vorbei ist, rief er ihn zurück ins Zelt und sagte, hör mal zu, kleiner Bruder, sagte er, weißt du, wir haben einen kleinen Bruder, er ist nur so groß, und hat eine krumme Nase, das ist ein Jude.
Aber wenn kommt, also wir möchten mal, dass du dann ihm zuhörst, wenn das Wort so ganz klar belehrt. Dann nach einer Zeit, also Paulus war in der Gefängnis zu der Zeit, also das ist ja eine furchtbare Stellung natürlich für moderne Prediger, ist das nicht so? Aber er war im Gefängnis und der Herr hat ihn dort in drin getan. So, nachdem dann das Erdbeben gewesen war und das ganze Gefängnis erschüttert worden war, dann nahm der Kerkermeister und sein ganzer Haushalt und taufte sie im Namen des Herrn Jesus. Und dann zog los und kam dorthin. Und gerade als der Teufel also ein kleines altes Mädchen herausgetrieben hatte, das nur die Zukunft voraussagte, wahrsagte, und dadurch beschaffte sie eine ganze Menge Geld durch sie, sie wurde einfach erpresst. Und dann haben sie ihn dafür auch ins Gefängnis geworfen, so war die Geschichte. Und der Herr hat dann das Gefängnis erschüttert und da hatte eben noch eine ganze Menge Leute, die auch die Wahrheit hören sollten. Du kannst nämlich Gottes Wort nicht binden, das, was du auch tust, du kannst es einfach nicht tun. So, Paulus ging dahin, dort wo dieser Mann war, und Aquila und Priscilla. Und vielleicht hatten sie ein paar Butterbroten, gemacht und die aßen sie. Und sie wollte ja hingehen zu dieser Erweckungsversammlung. Nun, Paulus setzte sich auch in der Versammlung, ganz hinten. Und hielt so seinen Mantel fest und hörte auch diese Baptistenprediger an, die predigte. Und dann sagte das ist wirklich fein, was du gepredigt hast. Aber Brüder, es gibt noch etwas mehr. Und sagte, darf ich dich mal eine Frage stellen, Dr. Apollos? Hast du den Heiligen Geist empfangen, seitdem du zu Glaube gekommen bist? Oh, ich sagte, wir wissen gar nicht, dass es sowas gibt. Was meinst du überhaupt mit dem Heiligen Geist? Wir sind ja Baptisten. Er sagt ja, wie weißt du dann, dass du ein Baptist bist, sagt er. Gut, ja, wir sind getauft und wir wissen nur von dieser Taufe von Johannes. Er sagte, hat nur zur Bekehrung, zur Buße getauft und sagte dazu, dass ihr glauben sollt an den, der kommt, und das ist Jesus Christus. Und als er das hörte, da wurde sie wieder getauft im Namen des Herrn Jesus Christus. Und Paulus legte die Hände auf sie, der Heilige Geist kam über sie und sie sprachen in Zunge und weissagte. Also wer auch immer macht den Satz nicht fertig. Und nun, ja, wie sollten wir es tun? Ich möchte euch mal was sagen. Und dann werde ich schließen. Weil ich habe euch ja gesagt, ich möchte euch nicht allzu spät rauslassen. Wisst ihr, was der Heilige Geist ist? Entschuldigung, ihr wisst, was der Heilige Geist ist. Nun, die letzte Schriftstelle für heute Abend, ich habe hier noch eine ganze Menge, muss ich wohl auslassen. Aber lasst uns die letzte nehmen hier und aufschlagen 1. Korinther 12. Und dann werden wir das lesen und dann werden wir abschließen. Gut. Und 1. Korinther 12. Kapitel. Wie viele glauben die Belehrung von dem heiligen Paulus? Gewiss. Sagt in 1. Galater, 1, Vers 8, wenn ein Engel etwas lehrt, was anders ist, dann sei verflucht. Also lass stehen ein Prediger. Wenn ein Engel, der vom Himmel gekommen ist, etwas anderes lehrt als ich, der ist verflucht. Seht ihr? Also sollt ihr nichts mit zu tun haben. Aber nun beachte dies in 1. Korinther 12. Also wie viele wissen, dass wir in Christus sein müssen, um in die Auferstehung zu sein? Weil Gott hat versprochen, sein Körper aufzuwecken. Es gibt keine andere Möglichkeit, Wenn du außerhalb Christus bist, du magst vielleicht zurückschauen und ihm glauben und sagen, gewiss, ich glaube ihn. Und er ist der Sohn Gottes. Gut, mein Bruder. Und ich bin bereit, um deine Hand zu schütteln, wenn du das sagst. Ich glaube ihn. Und ich habe ihn bekannt als meinen Retter, das ist gut. Aber dann bist du immerhin noch nicht in ihm. Ich will die Hände schütteln mit meinen Predigern.
Ich werde meine Sünde bekennen. Das ist noch immer nicht in ihm. Nun beachte, seht ihr, was Paulus sagt? Sagt, wie du in Christus hineinkommst und wie du erkannt werden wirst als ein Beschnittene, wie du erkannt werden wirst als ein Beschnittene. Abraham, sie gaben ein Zeichen. Aber es wurde wohl den Abraham ein Zeichen gegeben. Dus hör nun gut zu in 1. Korinther 12. Kapitel in 12. Vers. 1. Korinther 12. Vers 12. Und da heißt es, denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, also auch der Christus. Also es ist nicht zerteilt, es ist eins. Hör gut zu. Denn durch eine Gemeinde, nun, wie viele lesen hinter mir mit, das sind ja die Prediger, denn durch ein Händeschütteln, denn durch ein Wasser, nein, das ist was falsch, nein, denn auch in einem Geist, durch ein Geist, sind wir, also, das ist groß geschrieben. Also in Englisch kann man das natürlich sehen, das ist alles klein, bloß heilig und der Geist ist groß, nicht? Deshalb sagt er, ist groß geschrieben, das ist dann der Heilige Geist, das kann man uns nicht sehen. Denn durch einen Heiligen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft. Es seien worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geiste getränkt worden. Also der Körper von Christus ist ein Geist. Wo jedes Glied vom Pfingste an bis zu dieser Zeit von dem gleichen neuen Wein trinkt. Der gleiche Heilige Geist und bringt die gleiche Resultate hervor. Wie wissen wir das? Wie tun wir das? Durch einen Geist. Es ist Gottes geöffnete Tür, der Heilige Geist. Was ist es? Es ist Gottes geöffnete Tür. Es ist ein Zeichen. Es ist ein Siegel. Es ist ein Tröster. Es ist ein Anwalt, es ist eine Sicherheit, es ist eine Ruhe, es ist eine Friede, es ist eine Gütigkeit, es ist eine Heilung, es ist ein Leben. Es ist Gottes geöffnete Tür zu all diesen Dingen. Es ist Gottes geöffnete Tür zu Christus, der, also Gott bewies, dass er Jesus auch hat stehen lassen von den Toten. Und die, die tot sind in Christus, wird er mit sich bringen in der Auferstehung. Betrübet nicht den Heiligen Geist, wodurch ihr versiegelt seid in Christus hinein, bis auf den Tag deiner Erlösung. Wie viele glauben es? Was ist Christus? Was ist der Heilige Geist? Es ist nicht etwas, wo die Menschen umlachen, oder was die Menschen anlachen. Es ist etwas, dann kommt es andersrum, es ist etwas, was die Menschen verlachen, aber es ist nicht so etwas für die Gläubigen. Für die Ungläubigen, also ich wünschte, wir hätten noch 2 Wochen oder 3 Wochen. Und ich möchte richtig morgen Abend dafür nehmen, um euch dann zu sagen, was es für die Ungläubigen ist. Aber lasst mich nur einen Augenblick sagen. Für sie ist ein Gegenstand des Gelächters. Es ist ein Fallstrick, es ist ein Strauchelblatt, es ist tot, es ist ewige Trennung von Gott. Und ich kann einfach nicht denken an den vielen Dingen, was es für die Ungläubigen bedeutet. Und bedenke, der gleiche Regen, die fällt über den Ungläubigen und wodurch sie die Sache verspotten, war der gleiche Regen, wodurch Noah und seine Familie gerettet wurde. Seht ihr? Es ist der gleiche Geist, der Heilige Geist, wovon der Heilige Geist, der die Leute verspotten und sagen, es ist verrückt, es ist wieder so, es ist Irrsinn und es wird das gleiche Ding sein, aber dass die Gemeinde entrücken wird und aufnehmen wird in den letzten Tagen. Und es wird aber auch Gericht bringen über den Ungläubigen. Das ist richtig. Das ist, was der Heilige Geist ist. Gesegnet sind sie. Also mögest du sich vielleicht aus der Ernst von meinem Herzen sagen. Gesegnet sind sie, die Hunger und Durst danach, denn sie werden erfüllt werden. Morgen Abend dann werden wir davon reden, was es tut, wenn es kommt. Nun, wie viele hier möchte auch den Heiligen Geist empfangen und möchte es haben, dass irgendjemand für dich betet, dass du auch das Licht sehen wirst? Du weißt jetzt, was es ist. Nun, morgen Abend, dann werden wir das durchnehmen, was es bewirkt. Und dann am nächsten Abend wird es heißen, wie man es empfangen kann. Und dann werden wir die Leute hereinrufen. Dann werden wir einige Menschen haben, die die Leute anleitet. Und dann werden wir in den Zimmern gehen, dort. Und dann, wenn es auch bis nach Weihnachten dauert, das ist schon richtig, bis der Heilige Geist kommt. Und wir werden es von einem gesunden Standpunkt, werden wir herantreten, mit einem biblischen Grundlagen. Und wir werden herantreten und es so bekommen, wie Gott es verheißen hat und wie es fiel am Anfang. Und so werden wir es hier tun. Und es macht gar nichts aus, was irgendjemand sagt. Also das Wort Gottes steht an erster Stelle in meinem Herzen. Das ist richtig. Und ich möchte das, was Gott für mich hat. Und wenn da noch etwas mehr ist, ein geöffneter Himmel, Herr, weil ich habe mein Herz dafür geöffnet, das ist richtig. Wie viele wünschen es? Nun, hebet eure Hände. Sage, betet für mich, betet für mich. Nun, während ihr da bleibt mit eure Hände gehoben, himmlische Vater, lasst uns beten jetzt. Himmlische Vater, wir haben eine lange Zeit jetzt belehrt und dein Geist ist hier. Das sind die Hände, die gehoben sind, Herr, und sie wissen, was es ist. Sie wissen, was der Heilige Geist bedeutet. Ich bete Gott, dass bevor diese Versammlung zu Ende sein wird, dass jede Hand, die hier gehoben ist, dass sie es empfangen haben werden. Gib es, Herr, wir beten für sie. Wir fragen, wir bitten, dass du sie segnen möchtest und gib ihnen den Wunsch ihres Herzens. Schau ihr Herzen an, Hände an, Herr. Sie lieben dich, sie wollen dich, Herr. Sie wissen, dass sie nicht gehen können. Also morgen Abend, wenn du mich hilfst, Herr, können wir es beweisen in der Schrift, dass sie ohne das nie bei der Entrückung sein werden. Frei übersetzt, wörtlich heißt es, dass sie ohne das nie eine Entrückung machen werden. So, ich bete, Vater, dass du ihnen gib die Hunger und Dürsten, sodass sie erfüllt werden oder gefüllt werden. Ich reiche sie jetzt dir da, Vater, und gib diese Segnungen, wo wir uns fragen, im Namen Jesu. Amen. Ich liebe ihn, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung auf Golgathas Hügel. Ich möchte noch dieses sagen, bevor wir das wieder singen. Ich möchte eine Begegnung habe mit einer Gruppe von Predigern hier in dem Zimmer, hier am Freitagabend, bevor die Versammlung anfängt. Seht ihr, Freitagabend. Und vielleicht seht ihr schon, was ich will. Ich möchte euch zeigen, was es ist, wie man an diese Sache rangehen soll und wofür man Respekt haben soll oder wie man was man respektieren soll an der Sache. Und dass er nicht blind hineinkommt und eine vielleicht in etwas hineintreibt. Das ist der Grund, dass ich heute Abend da nicht umgefragt habe. Ich möchte erst, dass ihr wisst, was es ist. Es ist nämlich eine Verheißung, es ist ein Siegel, es ist ein Tröster und so weiter. Und am morgen Abend, am nächsten Abend, dann werden wir hier direkt anfangen, da an, bis dass es kommt. Also, es kümmert mich nicht darum, wie lange das dauert. Wir bleiben bis. Und reinigt euer Herzen. Denn er kann nie es hineingießen in ein unreines Herz. Macht euch bereit. Sei bereit. Er wird es geben. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Hebt eure Hände jetzt, weil er mich erst geliebt hat. Und kaufte meine Rettung auf Golgathas Hügel. Prediger hat gerade gesagt, dass wenn wir damit übereinstimmen, dass morgen Abend werden wir um 7 Uhr statt um 7:30 anfangen. Also lasst mich dann zu euch rauskommen und dann können wir euch rauslassen um 8:30 statt um 9:30. Um 7 Uhr morgen Abend wird dann der Gesang-Gottesdienst anfangen und ich werde dann mit der Botschaft anfangen um 7:30. Ich liebe ihn, also lasst uns mal die Taschentücher rausholen und ihn zu winken. Ich liebe ihn, also einfach mal mit der normalen, formellen Regel mal durchbrechen. Also, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung auf Golgathas Hügel. Gut, jetzt unser Prediger, Bruder Merkel.